Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und ich freue mich heute auf einen sehr vielschichtigen Podcast. Zwei wunderbare Gäste, Manfred Metzner und Philipp Herold. Und ich verrate schon mal so viel, die beiden sind dem Wort auf diverse Arten sehr zugewandt. Wie genau? Welche Überschneidungen sie in ihrem Wirken haben und was sie zum 10-jährigen Jubiläum zur UNESCO-Literaturstadt Heidelberg sagen, hört ihr jetzt in einer neuen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. So, ich sag Spillover, was sagt ihr?
Was geht?
Das habe ich noch nie, eine Gegenfrage. Alles, was zwei Beine hat. Ja. Das wäre jetzt so das Erste, was mir einfällt.
Und also für mich ist Spillover eine Öffnung in alle Richtungen der Kultur.
Sehr schön. Wir gehen beidem noch auf den Grund. Ich freue mich erstmal, dass ihr hier seid. Philipp Herold, Manfred Metzner, schön, dass ihr da seid.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich würde gern zu beiden von euch erstmal was erfahren, dass ihr euch vorstellt. Wer möchte beginnen?
Immer der Jüngere.
Alles klar. Ja, ich bin Philipp Herold, 1991 geboren in Heidelberg. Ich bin Autor, Moderator und Dozent für kreatives Schreiben und Vortragen. Ich schreibe Gedichte, ich schreibe Songs, ich moderiere Veranstaltungen und gehe immer wieder an Schulen und arbeite dort im Deutschunterricht mit den Schülerinnen und Schülern, um eigene Texte zu schreiben und die dann vorzutragen. Ich bin Teil des Kollektivs Verschwende deine Lyrik und schreibe aktuell an einem Gedichtband.
Sehr schön. Ich wusste einiges, das mit dem Dozieren, das war mir neu. Das finde ich aber sehr spannend, weil es ja einfach wirklich auch, finde ich, in meinen Augen nochmal ein Spillover ist.
Absolut.
Was du an andere Generationen weitergibst und kreativ sein in der Schule. Ganz ehrlich, wenn ich heute zurückblicke, denke ich mir, wann durfte man das außer im BK-Unterricht? Sehr schön. Manfred?
Ja, ich bin Manfred Metzner, 1947 in Ravensburg in Oberschwaben geboren. Warte aber nur 3 Tage.
Und dann?
Bin dann in Friedrichshafen am Bodensee aufgewachsen und bin 1967 nach Heidelberg zum Studium. Mhm. Wollte eigentlich Schauspieler werden oder Fotograf, hatte auch Schauspielunterricht dort unten schon 2-3 Jahre während meiner Gymnasiumszeit. Und als ich dann Abitur gemacht hatte, so ein halbes Jahr vorher, hat mein Vater mir... Er hat immer das Frühstück gemacht, weil er auch früh raus musste zur Arbeit. Und wir mussten ja damals noch um 7.15 Uhr in der Schule sein.
Ui.
Und dann hat er so ein halbes Jahr vor meinem Abitur hat er mir einen Zettel, einen kleinen Ausschnitt aus der Tageszeitung, da hat die Schwäbische Zeitung ausgeschnitten, hingelegt auf den Frühstücksteller, 5.000 Schauspieler arbeitslos. Und
voll.
Sagte zu mir, dafür kann ich dich nicht unterstützen. Ich habe dann Jura studiert in Heidelberg ab 1967, weil auch in der Familie Juristen waren und war immer schon am Bodensee unten in kulturelle Dinge verwickelt, Film, Theater, Musik, Literatur und habe eben dann hier in Heidelberg eine Doppelstrategie entwickelt. Ich habe das alles weitergeführt, aber habe halt seriös Jura studiert.
Mhm.
Und gleichzeitig war das ja in Heidelberg die Zeit ab 67, wo es hier richtig fett losging mit der Studentenbewegung. Mhm. Und da habe ich dann auch gleich mitgemacht, neben meinen künstlerischen Ambitionen und kulturellen Ambitionen. Und habe dann die 70er Jahre sehr mitbestimmt, weil ich aus der Spundi-Bewegung komme. Hatte dann im Gloria ein Kinoprogramm. Ich habe eine Zeitung gemacht mit Freunden zusammen, die hieß Carlo Sponti. Und wir waren eigentlich diejenigen, die gegen diese K-Gruppen sozusagen ankämpften, weil die ja sehr dogmatisch aufgestellt waren. Und wir waren in deren Augen eben politisch völlig unzuverlässig, weil wir Hedonisten in deren Augen waren. Ja. Und weil wir uns mit Literatur, mit Film, mit Musik und mit Kultur beschäftigt haben, was bei den K-Grüpplern und Maoisten ja völlig verpönt war. Und haben dann hier in Heidelberg eben sehr viel auch in Bewegung gesetzt. Mhm. Also aus der Zeit kommt meine Freundschaft zum Beispiel mit Alexander Kluge oder mit Oskar Neeg, der jetzt ja gerade verstorben ist. Und die beiden hatten in den Anfang 70er Jahre ein Buch geschrieben, Öffentlichkeit und Erfahrung. Und das wurde für uns quasi, ja, nicht so zu einer Art Bibel, aber daraus haben wir sehr viel Inhalt gezogen, vor allen Dingen, weil die eben diese Öffentlichkeit analysiert hatten und eben gesagt hat, okay, sagen wir mal, das, was aus dem Untergrund, aus der Subkultur und aus diesen Bewegungen kommt, wird alles ignoriert oder bekämpft auch in der Hochkultur. Das heißt, wenn wir wirklich was verändern wollen, müssen wir unsere eigenen Organisationen und kreativen Betriebe gründen. Und das ist eben in den 70er Jahren diese kreative Phase. Da wurden dann unabhängige Kinos gegründet, Verlage. Es gab also eine Menge Innovation, würde das heute heißen. Und wir haben eben dann 1978 den Verlag des Wunderhorn gegründet. Mhm. Ich hatte mein Studium abgeschlossen. Ich bin eigentlich auch noch Rechtsanwalt, arbeite aber nicht mehr jetzt seit 1996. Schon noch, ich berate noch privat Freunde und Freundinnen aus dem Kultur- und Künstlerbereich. Und habe dann eben, je größer der Verlag wurde, und das Interessante jetzt, wenn man die deutsche unabhängige Verlagsgeschichte anschaut, waren wir eigentlich der erste Verlag, der sich wieder explizit auf Literatur und Kultur bezogen hat. Mhm. Die Vorgängerverlage wie Wagenbach oder die anderen, die 10 Jahre vorher gegründet wurden, waren ja alle sozusagen die Verleger von Schriften der dogmatischen Programme und Dogmen und sowas. Und wir waren als Erste wieder mit Literatur und Kultur und Poesie vor allen Dingen. Da treffen wir uns ja sehr. Und das halten wir bis heute durch und haben eben dann viel Glück gehabt, Anfang der 1980er Jahre, dass wir eben neben vielen anderen glücklichen Begegnungen den damals wichtigsten und bis heute eigentlich wichtigsten Philosophen aus Martinique, Edouard Glissant, kennengelernt habe und seine Verleger geworden sind. Und das ist derjenige, der eben diese Kreolisierung der Gesellschaften schon und den postkolonialen Diskurs eben schon in den 50er Jahren begonnen hat. Wir haben das dann in Deutschland durch seine Übersetzung fortgesetzt bis heute. Und daraus ist dann unter anderem unsere große Afrika-Wunderhorn-Reihe entstanden. Also wir haben von vornherein, wir waren so wirklich der einzige Verlag, der sich komplett geöffnet hat in die Welt. Bis heute auch ist uns das wichtig, dieser Diskurs. Und vor allen Dingen, der eben jetzt, also auch ganz klein mit Lyrik angefangen hat. Die ersten 2 Bändchen waren eben 2 Poesiebände. Und jetzt sind wir wahrscheinlich so der Verlag in Deutschland, der so den größten Anteil an Lyrik verlegt. Und vor allen Dingen praktisch in 3-4 Buchreihen. Und das sind immer Übersetzungen. Und arbeiten immer 2- oder 3-sprachig. Sodass eben das auch hier sichtbar wird, was eine andere Sprache ist, wie die bildhaft aussieht. Ja, zum Beispiel eine wunderbare Autorin, die leider eben im Exil jetzt hier in Deutschland lebt, aus Eritrea, dass man erstmal sieht, wie deren Sprache aussieht.
Ja,
weil Sprache ist kulturelle Identität und da müssen wir noch viel mehr eigentlich tun, um das sozusagen öffentlich zu machen.
Ja. Da hat Wittgenstein schon so viel gesagt, wenn du eine Sprache nicht kennst, dann...
Und wenn du all diese autoritären Staaten anguckst oder wenn du Deutschland anschaust, was da an Kultur und Sprache vernichtet wurde und nach wie vor vernichtet wird auf der Welt, darf nicht vergessen, dass praktisch jedes Jahr ein paar hundert Sprachen sterben, ja, die aussterben, weil sich niemand kümmert um die Menschen dort und das auch nicht aufzeichnet. Also, und ja, ansonsten in Heidelberg habe ich eben dann die Grüne Alternative Liste 1984 mitgegründet. Sind wir dann damit 8 Gemeinderatsmitgliedern eingezogen. Ich wollte ja auch mal Oberbürgermeister in Heidelberg werden, 1984. gegen den damaligen Oberbürgermeister Zundel. Ich habe dann auch unterrichtet, habe Lehraufträge bei den Germanisten in Mannheim und Heidelberg gemacht, war dann 10 Jahre Sprecher der Kulturregion Rhein-Neckar, habe die Kurt-Wolf-Stiftung initiiert, praktisch dessen Stiftung zur Förderung der kulturellen Literaturvielfalt und Verlagsvielfalt für unabhängige Verlage, dass die sichtbarer werden. Und ja, habe noch eine Reihe mehr gemacht. Habe die Literaturtage gegründet, dann bis 2016 der Leiter. Ja,
die heißen also, jetzt viel Lit.
Die jetzt viel Lit heißen und eben mit viel mehr Geld auch ausgestattet werden. Und ich glaube, da kommen wir ja auch noch zusammen vielleicht drauf, was eigentlich Heidelberg an Kulturförderung ja. macht oder was nicht. Ja. Aber das jetzt halt nur ganz kurz zusammengefasst, was mich da...
Wie gut kanntet ihr euch vorher, frage ich jetzt an diesem Punkt.
Ich glaube, wir sind uns heute zum allerersten Mal bewusst begegnet.
Okay.
Richtig, wir haben uns sicherlich verfolgt. Also ja. nicht verfolgt, das klingt so blöd, aber... Aber sagen wir mal, die Arbeit des anderen im Kulturbereich, dafür finde ich, ist eben dann Heidelberg wieder nicht schlecht. Mhm. Weil wir hatten oft vor, du vielleicht auch, dass wir weggehen.
Ja.
Damals 80er Jahre Berlin, Berlin, Berlin oder Hamburg, Hamburg, Hamburg.
Du machst Berlin nämlich.
So. Und wir sind aber dann trotzdem hier geblieben. Und ich hatte immer seit 84 oder schon früher, hatte ich immer gesagt, ich bleibe so lange in der Stadt, bis man es ja anmerkt. Und jetzt bin ich immer noch da. Man merkt es ja, glaube ich, schon ein bisschen an mit den Projekten, weil ich habe ja zum Beispiel auch den Karlster Bahnhof praktisch mitgegründet. Und aber das ist dann wieder das Schöne, finde ich, dass die Stadt so klein ist und du eben mitbekommst in diesem Umfeld, was passiert.
Ja. Ja.
Du siehst dich dann vielleicht persönlich nicht, weil da halt die Zeit auch nicht da ist und ich auch nicht so viele Veranstaltungen dann von mir aus besuchen kann. Mhm. Aber du verfolgst sondern das, was die anderen machen, wenn dich das sozusagen in deinem Bereich berührt.
Ja.
Und so wie du ja auch praktisch übergreifender arbeitest. Ja. Und das finde ich halt für Heidelberg nach wie vor noch zu wenig, dass wir spartenübergreifender arbeiten. Da bin ich auch, als ich da diese paar Jahre Sprecher der Kulturregion war, immer gescheitert, dass ich das immer schaffen wollte, dass eben Kunst, Literatur, Film, Musik, Theater, dass wir viel mehr zusammen unternehmen.
Ja, ja.
Weil ich immer noch der Meinung bin, dass wenn wir wirklich sozusagen Gesellschaft verändern wollen, in unsere Richtung, dann geht es nur über Kultur und über ein kulturelles Bewusstsein und über Sprache, über Identität.
Ja. Und zu schauen, wie äußere ich mich? Sprache, ist es sichtbare Sprache oder ist es verbale Sprache? Ist es musikalisch, ist es hörbar?
Also, und was du machst und oder viele deiner Vorgänger schon, auch Slam Poetry und alles, was da aufgekommen ist, jetzt Spoken Word, das ist ja praktisch das, dass ihr da was in Anführungszeichen erfunden habt, erweitert habt aus dem Geschriebenen eben, was wir machen als Verleger, Verlegerin. Eben in das Gesprochene und in die Performance. Weißt du, dass ihr sozusagen das aufgebrochen habt, diese Veranstaltungsform. Absolut. Tisch, Glas Wasser, Dichter oder Schriftsteller trägt vor.
Ja,
es ist auch einfach nahbarer zu machen, es niedrigschwelliger zu haben und dadurch auch eine Form von Spillover, weil es eben motiviert, dass neue Künstlerinnen und Künstler einfacher den Weg auf die Bühne finden oder in gewisse KünstlerInnenkreise. Und ich glaube, das Schöne an Heidelberg ist auch einfach, früher oder später kreuzen sich die Wege und dann sitzt man zusammen in einem Studio.
Ja, das finde ich, weil, und es ist aber auch das Kleine wieder. Also das würde in einer großen anderen Stadt, weißt du, gegen was du da ankämpfen musst.
Ja.
Und wir, da wir nicht so viele sind, sage ich mal, wir müssen da auch mehr zusammenhalten. Und wir müssen uns sozusagen, wir müssen sehen, was machen die anderen und gucken da. Und ihr habt es eben, was wir mit unseren Büchern, sagen wir mal, die halt dann in den Buchläden verkauft werden oder auf Messen oder so, halt nicht direkt schaffen, weil da muss ja dann der zweite Schritt erst folgen, dass die Leute das lesen.
Mhm.
Und ihr habt, was ihr da entwickelt habt, auch mit Spoken Word halt einen total tollen Zugang gefunden, zu den Jüngeren auch, dass die wieder interessierter sind. Und die Texte klasse sind, weil sie spontaner sind und du nicht erst 10-mal überlegst, wie verfasse ich jetzt das Gedicht und da muss ich, das machst du sicherlich auch, aber du kannst spontaner reagieren und es nach außen tragen. Du musst nicht darauf warten, bis dein Buch erscheint, sondern du kannst ja sofort reagieren. Ne?
Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr unmittelbar in dem Moment und ich glaube, das ist eine große Chance gerade im Kulturbereich durch diese Live-Events, die wir auch lange Zeit vermisst haben, die Menschen zusammenzubringen.
Und
ich glaube, das funktioniert sehr gut.
Und du bist da ja auch sehr weit gekommen. Du bist ja zweifach deutscher Vizemeister im Poetry Slam, ne?
Ja,
tatsächlich.
Ja. Ich finde das so schön, wie reich und mannigfaltig die Wege sind und wie man wohin kommt und dann sieht, was für Überschneidungen man auch hat. Also ich finde, das ist immer wieder wirklich ein Geschenk, wenn ich Gäste hier habe und sehe, ah ja, ihr habt jetzt die Überschneidungen, aber ihr seid beide zu ganz unterschiedlichen Punkten und Zeiten dahin gekommen. Und was hat sich verändert und wie hat sich was verändert? Hast du einen Verleger für dein Literatur, Lyrikbuch?
Bisher noch nicht, also nicht für den Gedichtband, an dem ich jetzt gerade arbeite. Aber ich habe natürlich schon andere Bücher rausgebracht in verschiedenen Verlagen, ob jetzt über Lektora oder über Satyr. Das sind sehr typische Poetry Slam Verlage, die kommen eben auch aus der Szene. Aber ich glaube, das Schöne an Slam Poetry und an Spoken Word ist auch, viele Menschen könnte man eigentlich jagen mit Gedichten und sie würden davonrennen und sagen, nein, bitte nicht, keine Gedichte. Ja. Und wenn man dann aber junge Menschen auf einmal wieder für Lyrik begeistern kann, ob sie jetzt die selber lesen oder zuhören oder vielleicht sogar anfangen, eigene Gedichte zu schreiben, dann merkt man, es kommt extrem über die orale Literatur auch, dass man Leute begeistern kann. Nicht umsonst lieben es Kinder, wenn man ihnen vorliest. Ja. Und so gibt es auch erwachsene Kinder, die nach wie vor gerne vorgelesen bekommen.
Absolut. Ja, das finde ich ja auch das Schöne, dass wir alle noch eigentlich Kinder sein sollten. Also einfach noch, ich glaube, ich bin auch immer noch ein Siebenjähriger oder so. Du bist vielleicht ein bisschen jünger noch.
Die Anteile, ich finde auch, das Kind in uns, das ist so wichtig.
Und es darf auch schwanken. Mal darf man sich wieder wie 5 und dann wieder wie 9 fühlen.
Ja, und manchmal vielleicht auch wie 3, dann will man gefüttert werden.
auch einfach, weißt du, den Mut zu haben, ja, also richtig, in die Öffentlichkeit zu gehen, das gehört ja dazu.
Ja.
Also das können nicht viele, weil man das ja auch nicht lernt. Das muss man ja lernen.
Angst
vorm
Scheitern.
Du wirst ja nicht dazu erzogen oder so. Weil du dann ja, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, klar, du kannst untergehen sofort und da musst du ja schon stark sein. Ja. Und da hat mir persönlich eben dann meine Schauspielausbildung da in den USA geholfen. Ja. Und dann hatte ich eben zum Beispiel, du hast das Problem auch nicht. Du hattest kein Problem, also 1984, als dann die Kandidatenvorstellung in der Stadthalle war, zur Oberbürgermeisterwahl, halt vor 2000 Menschen aufzutreten.
Ich glaube, wer einmal Improvisationsunterricht hatte, den hat man auf der Schauspielschule ja fast täglich, den kannst du auf die Bühne stellen, weil es gibt oft nichts Schlimmeres oder Besseres, wie man sagt.
Wobei es, glaube ich, schon noch einen Unterschied macht, ob man vor 10 oder vor 2000 Menschen auftritt. Aber sobald man einmal quasi den Code geknackt hat, das auszublenden, das ist wie viele Leute das sind und sich nur auf die Rhetorik konzentriert, dann ist es, glaube ich, relativ einfach.
Dein Inhalt, den du transportierst,
absolut.
Geht's. Ja. Und natürlich spürst du die Reaktion und. Aber ich denke auch, dass ich das wunderbar finde, was deine Generation da wirklich bewegt hat, gerade was Lyrik angeht, weil als wir das angefangen haben, und es ist ja zum Teil bis heute noch so, was Poesie und Lyrik eigentlich angeht, das wurde uns ja mehr oder weniger, also meiner Generation, mehr oder weniger in der Schule ausgetrieben. Weißt du, du musstest die Glocke auswendig lernen. Das war's dann eigentlich. Und du hattest eigentlich den Spaß, was ja die Freude, die mit Poesie auch verbunden ist. Und Gedichte sind für mich heute, bis heute immer noch, ist das eigentlich eine Ausdrucksform, die einerseits das Geheimnisvollste ist und gleichzeitig dir, wenn du es liest, die größte Freiheit gibt.
Ja. Absolut.
Ja. Weißt du, das normal macht es nicht. Ja, weil er ja bestimmte Handlungsstränge vorgibt und so. Aber bei einem Gedicht hast du jede Freiheit.
Habt ihr ein Lieblingsgedicht, beide? Oder jeder von euch?
Also ich habe tatsächlich eins.
Ja?
Was relativ kurz ist. Mein schönstes Gedicht von Mascha Kaleko. Weil es auch super einfach zugänglich ist und jeder und jede es verstehen kann. Und es hat auch nur 4 Zeilen.
Ja, magst du es? Mal dran.
Mein schönstes Gedicht. Ich schrieb es nicht. Aus tiefsten Tiefen stieg es. Ich schwieg es.
Ja, so.
Und ich denke, da ist eigentlich alles drin, was man braucht. Braucht man eigentlich nicht übers Schreiben Aussagen. Und das gibt mir unglaublich viel Geborgenheit eigentlich, dieses Gedicht immer zu wissen. Ich kann ganz, ganz viel ausdrücken, aber das, was ich eben nicht formulieren kann, da darf ich auch einfach akzeptieren, dass ich es nicht zu Papier bringen kann. Und trotzdem kann ich natürlich versuchen, alle Gefühle, alle Gedanken irgendwie zu verdichten und in einem Gedicht rüberzubringen. Aber ja, ich glaube, es ist so ein bisschen der Fluch, der auf der Lyrik liegt, dass wir im Deutschunterricht immer dazu geprügelt werden, diese Gedichte zu analysieren und sie zu verstehen.
Ja.
Obwohl es wirklich gar nicht darum geht, Gedichte zu verstehen, sondern sie zu fühlen und nachzuempfinden und hineinzuinterpretieren, was auch immer man möchte.
Ich finde sogar noch schlimmer, dass es benotet wird und dass ich habe es ganz oft erfahren in der Schule, das hieß, nein, das ist nicht richtig. Wo ich denke, wie kannst du mir denn sagen, ob das richtig ist oder nicht? Meistens ist es ja Goethe oder Schiller. Wir können sie nicht mehr fragen, keiner weiß es. Also warum ist das,
Ja, da wird einfach die Lust an der Sprache und an der Vielfalt der Sprache auch einfach genommen, wenn man eben dazu gezwungen ist, das richtig zu verstehen. Und das ist aber genau das Problem. Und das sage ich auch immer den Schülerinnen und Schülern an der Schule. Es gibt heute im Workshop kein richtig und kein falsch, wenn ihr selber Texte schreibt. Ihr werdet nicht benotet dafür. Also befreit euch ein bisschen aus dem Denken, was ihr sonst habt. Geht ein bisschen außerhalb von der Box an die Sachen ran und versucht einfach mit Sprache zu spielen. Denn das ist, was wir ganz selten im Alltag tun, außer vielleicht mal in einem Wortwitz oder sowas. Mhm. Wir sind auf Kommunikation getrimmt, sodass uns andere Leute eben bestmöglich verstehen. Ja. Und darum geht es bei Poesie in vielen Fällen einfach gar nicht, sondern um Freiräume, um Sprache zu entdecken.
Das macht oft Angst vor Freiheit. Also die Angst vor der Freiheit, wirklich alles zu nutzen, was da ist, weil man dann erstmal merkt, wo sind die Grenzen, was ist da und sich ganz anders mit sich auch beschäftigt. Ja. Und am nächsten Tag in der Schule gibt es halt wieder richtig und falsch.
Ja, genau.
Da brichst du alles auf in Arbeit, die vermutlich nicht in einem Workshop und an einem Tag funktioniert. Mhm. Und dann ist der Ort schon wieder vorbei, an dem ich quasi frei sein kann und fühlen darf.
Ja.
Und deswegen ist eure Arbeit so wichtig.
Nee, und das ist ja genau, was ihr sagt. Es geht um Freiheit. Ja. Und es geht für uns alle um die Freiheit. Gerade auch um kulturelle Freiheit.
Ja.
Und Fortentwicklung der Freiheit. Mhm. Ja. Und die Menschen aus diesen Zwängen zu befreien eigentlich. Mhm. Und die müssen sich immer selber, das können wir nicht übernehmen, aber wir können Wege aufweisen, wie sie es machen könnten. Und Lyrik ist ein toller Weg dazu, was Sprachgefühl angeht, was in deinem Kopf vor sich geht. Mhm. Und ich glaube, da sind wir schon hier vor Ort auch mit dem Verlag recht, wie ihr im Spoken-Word-Bereich, sozusagen im gedruckten Buchbereich, sehr erfolgreich, gerade durch diese Öffnung in die Welt, dass wir ja praktisch aus allen Kontinenten, wir haben eine neue Reihe, die heißt Kontinental trifft, dass wir aus allen Kontinenten Lyrik eben hier in Übersetzung präsentieren und gleichzeitig, wie auch gerade meine Mitverlegerin, die Angelika Androchowitsch, die ist seit Jahren mit dabei, eben ein Lyriknetzwerk in Deutschland aufzubauen. Mhm. Und da sind wir auch schon sehr weit gekommen. Da ist eben auch eine Spoken-Word-Abteilung jetzt schon mit drin. Das sind ja alles auch diese Entwicklungen, erstmal, dass man sozusagen von den Älteren in Anführungszeichen, die schon etabliert sind, und dann kommen die Jungen nach, die ganz andere Formen entwickelt haben, dass man das zusammenführen kann. Ja. Und dazu ist dann auch so ein Lyriknetzwerk einfach notwendig und wichtig, dass man sich dort austauschen kann. Ja. Und gleichzeitig arbeiten wir eben auch daran über die Kurt-Wolf-Stiftung und mit den unabhängigen Buchhandlungen. Schaut euch einfach mal in den unabhängigen Buchhandlungen um. Ich rede jetzt nicht von den Buchhandlungskonzernen, da müsst ihr euch gar nicht umschauen. Aber wenn ihr selbst in unabhängige Buchhandlungen reinschaut, die haben so gut wie keine Lyrikabteilung.
Mhm.
Ja?
Ja.
Und da habt ihr als Spoken Word Poets und Verleger dann auch einfacher, weil ihr macht ja Direktverkauf meistens.
Ja.
Ja? Mhm. Das funktioniert jetzt in Anführungszeichen bei der anderen Lyrik. Da musst du zum Festival oder zu einer Lesung eingeladen werden, in eine Buchhandlung oder in ein Festival. Da kannst du dann auch Bücher verkaufen, aber sozusagen diese Lyrik, die wir verlegen, ja, da erzielst du dann Auflagen zwischen 200 und 300 verkauften Exemplaren, ja, davon kann kein Lyriker leben.
Zum Vergleich, dass unsere Hörenden wissen, was sind denn sonst die Auflagen, wenn es kein Lyrikband ist?
Bei Prosa, man muss dann immer unterscheiden, wir sind ein unabhängiger Verlag, der sozusagen das Risiko geht, neue unbekannte Autorinnen, Autoren zu publizieren.
Ja.
Ja, der das Risiko geht, seit 14 Jahren afrikanische Autoren, junge afrikanische Autoren zu publizieren, wo wir jetzt über 30 publiziert haben, diese jungen Stimmen zu hören, weil Afrika verändert sich, das nehmen wir hier gar nicht wahr. Und das verändert sich in der Kunst, das verändert sich in der Literatur, das verändert sich schon immer oder war schon immer praktisch für mich eine Inspirationsquelle, was die Musik angeht. Fela Ransam Kuti in den 70er Jahren, das ist für mich nach wie vor der große Hero der afrikanischen Musik. Und da habt ihr dann auch wieder einfacher als Spoken Words, Leute, weil ihr sozusagen performativer seid. Ja. Und die Musik hat es immer einfacher, also im ganz, für mich, im ganzen kulturellen Bereich, weil du eben über Musik einen einfachen Zugang hast. Und so kannst du halt die wunderbarsten afrikanischen Musiker, Fela Ransam Kuti oder wie sie eben alle heißen aus den 60er, 70er Jahren, die da auch die Musik revolutioniert haben, und die dann dich sozusagen einfängt und du dann da auch weiterdenkst an den Texten und so, was die für Texte da machen. Und da arbeiten wir eben hart dran, dass eben, sagen wir, auch in die Schulen, dass da wieder viel mehr Lyrik reingebracht wird und überhaupt erstmal wieder was aufgebaut wird, dass die jüngeren Kinder und Jugendlichen auch wieder einen Zugang bekommen, dass wir da wegkommen, wie du es ja auch sagst, von diesen eingefahrenen Strategien und dass es wieder eine Wichtigkeit bekommt. Ja. Dass man über Gedichte spricht, dass man Gedichte schreibt oder so, oder auch Prosa oder so, aber dass man da wieder schreibt und drüber nachdenkt. Ja? Und das Traurige ist wirklich, dass eben Lyrik, sagen wir mal, von dem Verkaufserfolg her jetzt auf dem Buchmarkt eben kein Erfolg ist, außer du bekommst dann einen großen Preis, also Peter-Huchel-Preis oder so, dann kann es schon sein, dass der Autor oder die Autorin dann 2000 oder 3000 Exemplare verkauft. Aber ansonsten ist die Regel, dass du so über 200, 300 verkaufte Exemplare eben nicht hinauskommst. Das ist eben marktbedingt und eben auch, was jetzt Lyrik angeht, das haben wir jetzt Gott sei Dank im Griff, dass wir es weiter verändern können, dass das Bewusstsein entsteht, dass es eine ganz, ganz großartige Slammer-Szene und Lyrikszene gibt, die eben von den Jüngeren kommt.
Ja, ja.
Wenn du zurückschaust, vor 20, 25 Jahren haben sich dann Verlage gegründet, die explizit nur Lyrik verlegt haben.
Ja, ja.
Eben aber, die waren alle 20, 25 Jahre alt, kommen aus Bewegung heraus auch, aus der kulturellen, und dann verlegen sie nur Lyrik zum Beispiel.
Aber bevor ich weiterfrage, könntest du uns Vergleichszahlen sagen, wenn du sagst Lyrikbände so 200, 300 Stück, was ist denn Prosa und was ist von mir aus so ein Spiegel-Bestseller?
Ja, die Bestseller, da kommen wir nie vor.
Ja. Ja.
Das machen die Großkonzerne unter sich aus. Das ist ja die große Problematik in Deutschland, dass quasi es auf der einen Seite uns unabhängige Verlage gibt, also die in der Kurt-Wolf-Stiftung sich sozusagen versammeln, das sind so ungefähr 120 unabhängige Verlegerinnen und Verleger, die wirklich unabhängig sind, Eigentümer geführt. Ja? Und dann hast du eben die Großen, die kennt ihr alle, die großen Namen, das sind Konzerne, das sind gigantische Konzerne, mediale Konzerne, die weltweit agieren, die dich natürlich vertreiben können durch allein ihre Werbestrategien. Guck dir die neueste Entwicklung an auf dem Buchmarkt mit dieser Romance. Literatur, das ist alles eine gigantische Strategie der großen Buchkonzerne weltweit.
Ja.
Und dann guck dir die Bestsellerlisten an, da sind die alle drauf. Und wenn du, das ist auch nochmal hier in Deutschland ein großer Unterschied zu Frankreich, ich bin sehr frankophil, halte mich da sehr oft auf oder habe eben auch in den 70er Jahren dort in Okzitanien eben, in Montpellier, in der okzitanischen Unabhängigkeitsbewegung gekämpft für die Sprache, dass es wieder okzitanisch gesprochen werden darf. Weil Frankreich, das ist ja die Geschichte, dass die Macht, wenn sie dir die Sprache nimmt, nimmt sie dir die Identität. Und in Frankreich gab es eben 1908 ein Dekret, was angeordnet hat, dass es okzitanisch und bretonisch nicht mehr geben darf, dass nicht mehr gesprochen werden darf in der Schule. Du wurdest bestraft als Kind, wenn du ein okzitanisches Wort gesprochen hast. Und dann entstand eben Anfang der 70er Jahre diese Bewegung, okzitanische Unabhängigkeitsbewegung, die es wieder darum ging, um Sprache, um Musik. umschreiben, wieder in Okzitanisch, auftreten in Okzitanisch und. Es wäre jetzt aus ein eigenes Kapitel, was da unten in den 70er Jahren passiert ist in der Zeit. Aber immerhin haben wir einen späten Sieg errungen, dass vor 5 Jahren es eine Abstimmung gab. Languedoc-Roussillon heißt jetzt wieder Okzitanien.
Vor fünf Jahren.
Aber 70 haben wir angefangen. Aber wir haben einen langen Atem. Es geht auch bei dir. Aber es geht immer um den langen Atem. Ja. Nein, dass wir nicht aufgeben, dass wir praktisch die Ideen, die wir da entwickelt haben, ausbauen und nicht aufgeben. Ja? Und der Buchmarkt ist leider in diesem Zustand, wie ich ihn beschreibe, wird dominiert von den Buchkonzernen, wird dominiert sozusagen von den Großkonzernen, die die großen Buchhandlungen führen, die bei denen wir überhaupt nicht vorkommen zum Beispiel. Ja. Die schließen uns komplett aus ihren Angeboten aus, weil sie mit uns kein Geld verdienen. Weil sie sagen, mit uns machen sie keine Auflage.
Ja.
Bei denen beginnen die Auflagen halt bei 3.000 oder 5.000. Ja. Was eine absolute Lüge ist, weil die würden natürlich mit unseren Büchern auch Geld verdienen, wenn sie sie pflegen würden.
Und anders vermarkten auch.
Ja, wenn sie sozusagen, wenn sie eine Abteilung hätten, unabhängige Verlage stellen sich vor.
Ja.
Eine ganz einfache Geschichte.
Ja, ja.
Ja, so wie es die Literaturhäuser machen, die dann so kleine unabhängige Buchmessen machen. In München, andere Bücher braucht das Land. Hamburg gibt's eine, in Hannover Buchlust, das war somit die erste. Das sind alles Hilfskonstruktionen zu den großen Buchmessen, wo wir zwar präsent sind seit 45 Jahren in Frankfurt oder in Leipzig seit 25 Jahren, aber wo wir ja nicht verkaufen durften zum Beispiel. Das ändert sich jetzt gerade, ja, dass wir jetzt auch verkaufen dürfen, wir persönlich auf diesen Buchmessen. Also das ist alles Kultur- und Kreativwirtschaft rechnet. Deswegen kommen da die 140 Milliarden zustande.
Ja.
Aber wir haben den geringsten Anteil als unabhängige Verleger. Und man darf nicht vergessen, dass wir keine öffentliche Förderung bekommen.
Ja.
Subventionierung ist verboten über Brüssel. Mhm. Ja. Und wir arbeiten da seit Jahren dran. Das hast du dann auch in der Pandemie gesehen, wie alle, wer wären die Geschädigten, die Kulturmenschen eigentlich.
Ja.
Und wir dann noch hinter den Bordellen gekommen sind in der Es ist ja so gewesen, da stand erst Bordelle und dann...
Die Auflistung habe ich nicht gesehen, doch, Wahnsinn.
Das war in Baden-Württemberg so, ja.
Wahnsinn.
Das zeigt alles, was eigentlich, darunter leiden wir, glaube ich, alle. Was die Wahrnehmung, die politische Wahrnehmung unserer Arbeit angeht.
Da sieht man mal, was die deutschen Grundbedürfnisse sind.
Aber ich wollte gerade sagen, es klang jetzt vielleicht ein bisschen negativ, ich gesagt habe Wahnsinn, aber das ist ja auch ein Bedürfnis, da ist ja auch Menschlichkeit, aber trotzdem ist der Vergleich allein spannend,
allein in dieser Reihe dann aufzutreten.
Ja.
So von offiziell, von oben gesehen. Ja.
Aber um auf diese Frage nochmal einzugehen, die Spannweite ist riesig, was die Auflagszahlen anbelangt. Also wie Manfred es gesagt hat, von 200 bis erste Auflage, glaube ich, 10 oder 20.000 oder sowas. Aber das wird auch oft bei der Erstauflage versucht, erstmal ein bisschen kleiner zu halten, damit man dann eben relativ schnell in die zweite Auflage geht, um zu sagen, hey, das Buch ist erfolgreich und so weiter. Und gerade für Lyrik ist es aber natürlich auch eine Möglichkeit, erstmal vielleicht eine Auflage im Eigenverlag oder sowas zu haben und dann das eben bei Veranstaltungen, wenn man diese Lesungen und Shows hat, zu verkaufen und darüber hinaus dann vielleicht eine zweite Auflage in einem Verlag zu haben oder dann zu zeigen, hey, das hat funktioniert, hättet ihr Interesse an einer Zusammenarbeit? Mhm. Und ich glaube, gerade bei Lyrik ist auch einfach die Gestaltung oft ein bisschen spannender. Also man hat in der Haptik oft ein anderes Buch in der Hand und es ist visuell auch oft für mich persönlich ansprechender, wenn man dann mit einem interessanten Satz oder mit einem Layout, mit einer Illustration irgendwie arbeitet. Und ich glaube, man sollte einfach mal versuchen, sich auf ein Gedichtband wieder einzulassen, anstatt zu sagen, okay, diese Form von Belletristik, das kann ich super auf meinem Mallorca-Urlaub innerhalb von 4 Tagen lesen. Das Tolle an Lyrik, finde ich, ist, man hat es wie so einen kleinen Talisman manchmal einfach dabei im Zug und kann dann für 2, 3, 4, 5 Gedichte einfach eintauchen in das Buch, aber kann auch sofort wieder raus. Es ist nicht so, dass man dann irgendwie ein ganzes Kapitel lesen muss, sondern es ist wie so ein kleiner Ausflug mitten am Tag.
Ich hatte ganz lang Hilde Domin auf meinem Nachttisch liegen. Jetzt zerstört mein Kind alle Bücher, deswegen habe ich da jetzt keins mehr liegen. Aber Pablo Neruda, weil, wie du gerade sagst, das ist, ich glaube, vielleicht ist es da auch ein bisschen eine Angst am Festhalten, weil so ein Lyrikband bedeutet ja auch mehr Freiheit. Ich habe vielleicht für den Abend ein Gedicht, vielleicht besteht es nur aus 6 Zeilen, aus 4, aus 3. Dann fülle ich ja ganz viel, anstatt dass ich ganz viel Input bekomme. Mhm. Und das ist ja unsere heutige Welt auch. Ganz viel Input, um vielleicht irgendwas zu stillen, was wir vielleicht eventuell auch selbst stillen könnten.
Ja, aber das könntest du ja. Ich finde es toll, dass wir über Lyrik jetzt auch hier so ausführlich sprechen können mit dir. Weil, wenn du allein zurückgehst, nimm dir so ein Autor wie Guillaume Apollinaire, ein Gigant, ja, oder Rimbaud oder Verlaine, die im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts oder die Dadaisten oder Surrealisten, wie sie sich die Freiheit genommen haben. Und da kommen wir wieder zu dem Begriff Freiheit, für den wir immer kämpfen müssen, für unsere persönliche und für die gesellschaftliche Freiheit. Ja. Und die haben sich auch genommen im Literaturbereich. Die sind auch verfolgt worden, die sind nicht verstanden worden. Und heute lesen wir alle ihre Gedichte und guck dir die Bewegung eben der Dadaisten an. Ja, oder dann seit 1919 die Surrealisten. Und das war eben auch eines unserer großen Glückszufälle, dass wir eben das Ehepaar Philippe und André Suppot 1981 kennengelernt haben. Und der Philippe Suppot, der Mitinitiator der Surrealismusbewegung 1919 war, dass du mit so Menschen, wir seine Verleger werden durften. Ja. Oder die Ré Suppot, die am Bauhaus studiert hat. Mhm. Also, dass wir quasi, und die beiden dann noch verheiratet waren. Und dass du, ja, und die Ré Suppot in erster Ehe mit dem Hans Richter, dem Dadaisten, verheiratet war. Und du hast jetzt in einem Ehepaar dann Dadaismus, Surrealismus, Bauhaus. Also du hast die drei größten kulturellen Bewegungen des 20. Jahrhunderts in einem Ehepaar zusammengeführt. Ja. Und der Philippe Suppot ein großer Paris-Dichter war. Ja? Und von dem wir immer noch lernen können. Du kannst die Gedichte immer wieder lesen und entdeckst immer wieder neue Strukturen. Mhm. Und das ist ja auch was bei der jungen deutschen Lyrik, nenne ich jetzt mal junge deutsche Lyrik, die sich ja so komplett auf dieses Anthropozän auch beziehen und daraus ihre Kraft ja auch schöpfen. Das sind da auch genau, ist dieser Mut, der dann da entwickelt wird und in der Sprache dann zum Vorschein kommt und die Gedanken, die da entwickelt werden. Und wie du das so schön gesagt hast, du musst nicht einen Roman, 400 Seiten Roman mit auf deine Bahnreise nehmen. Das reicht dir wirklich ein schöner Gedichtband. Ja. Der ist handlich. ist nicht belastend vom Gewicht her, aber er funktioniert halt in deinen Synapsen wahnsinnig gut und du bist eigentlich immer gut gelaunt, finde ich, wenn du dann da.
Also, und das Schöne ist ja auch, dass man Gedichte fast analog irgendwie zu Songs manchmal sehen kann, weil es ist einfach so, dass ich ein Gedicht immer und immer und immer wieder lesen kann, wenn es mir gut gefällt. Ja. Und das,
du könntest sogar den Rhythmus ändern, wenn du willst.
Gut, dass du das gut, dass du das erwähnst, weil zum Beispiel für mich war Jim Morrison einer der großen Dichter, ja. Und mein Freund vom Maro Verlag, die haben eben Anfang der 1970er Jahre den dann schon in deutsche Übersetzung rausgebracht. Mhm. Oder Charles Bukowski. Ja, war für mich.
Leonard Cohen ist auch Cohen. Ein Beispiel.
Grandios. Ja. Und dann praktisch das noch verbunden mit ihrer musikalischen Begabung. Mhm. Ja. Oder Bukowski, war ja ein Freund von mir dann. Und den durfte ich 78 Heidelberg zeigen. Ja.
Cool.
Weil der Karl Weisner, sein Übersetzer, in Mannheim lebte. Und mit dem war ich schon lange befreundet. Und er sagte, du, da kommt der Henk. Der will unbedingt Heidelberg und der hat ja deutsche Wurzeln.
Der ist in Andernach.
In Andernach, genau. Und der will mal zu seinen deutschen Wurzeln kommen und er besucht Deutschland und kommt 2 Wochen und du sollst den durch Heidelberg führen und Heidelberg zeigen. Ja? das war eben auch der kleine, unabhängige Maro Verlag, der Bukowski verlegt hat Anfang der 1970er Jahre. Ja. Verstehst du, das will ich nochmal sagen zur Bedeutung der unabhängigen Verlage und der Verlagsstruktur, die in Deutschland entstanden ist und die im Prinzip auch einmalig in der Welt ist durch die Fülle und die Tradition dieser unabhängigen Verlage, die seit Mitte der 1960er Jahre entstanden sind. Oder du ja eben auch schon in den 20er, 30er Jahren praktisch diese vielen unabhängigen jüdischen Verlage hier hattest, ja, bis dann alle ermordet worden sind und die ganze, sozusagen diese ganze Kultur ermordet wurde. Ja. Und für mich fehlt die bis heute. Also das, was Deutschland eigentlich anging, war jüdische Kultur und Wichtigkeit. Ja. Und das merkst du, dass es bis heute auch fehlt, weil die ganzen Diskurse ganz anders laufen, weil man diesen Einfluss nicht mehr hat. Mhm. Und das ist, also ich glaube, das ist auch das große Leiden.
Ja.
Bis heute auch, jetzt wenn du die Diskurse heute anschaust oder in den letzten Jahren, dass die ja gar nicht mehr in so geführt wurden in der Zuspitzung oder in dem Mut. Wir brauchen viel mehr Mut wieder.
Ja. Ich wollte es auch gerade sagen, also diese zwei Begriffe, zum einen der Mut, nicht nur der Schreibenden, sondern eben auch der Verlegenden, wie
und
du dann
Lesenden.
Sagst.
Und der Lesenden.
Und der Lesenden. Und da wollte ich dann wieder angreifen oder aufgreifen den Begriff der Freiheit. Wie viel Freiheit möchte denn die Leserin und der Leser? Ja. Ne, traue ich mich eben
ganz
etwas
genau,
zu lesen? Nehme mir die Freiheit auch mal etwas, was ich vielleicht nicht sofort verstehe
ganz
oder was
genau.
mich ein bisschen aufrüttelt, was mich bewegt? Oder will ich gar nicht so viel Freiheit, sondern möchte eigentlich nur den neuen Fitzek lesen.
Ja.
Das ist nicht despektierlich gemeint an dieser Stelle.
Ja,
das ist auch großartig geschrieben. Aber da braucht man vielleicht nicht so viel Freiheit beim Lesen. Und deswegen, das ist ein direkter Aufruf an alle Zuhörenden, die auch lesen. Schreibt es in die Kommentare. Wie viel Freiheit wollt ihr beim Lesen?
Ja,
und den Mut ist für sich selbst. Weil
und
da
geht
ist
in die unabhängigen Buchhandlungen. Da findet ihr jetzt zum Teil wenigstens noch die Angebote von unabhängigen Verlagen.
Ja.
Die müssen natürlich auch gucken, wie sie überleben, weil sie auch nicht gefördert werden.
Da kann man auch neu entdecken.
Und da kannst du, wenn, und das ist auch eine große Qualität in den letzten Jahren, die sich wieder entwickelt hat. Es lag auch ziemlich da nieder, was dann auch zu der großen Krise auch für unabhängige Buchhandlungen geführt hat und wo die Großen dann reinstoßen konnten, die Kaufhäuser, die dann eben diese Stellen besetzt haben in den Innenstädten, weil die dann die Mieten auch bezahlen konnten.
Mhm.
Das muss man ja immer mitdenken,
mhm.
Innenstadtlage und Verödung. Und hohe Mieten. Und das hat sich Gott sei Dank auch über die Arbeit der Kurt-Wolf-Stiftung eben verändert, dass wir da auch ein Bewusstsein geschafft haben, weil wir immer gesagt haben, die unabhängigen Buchhandlungen sind unsere natürlichen Verbündeten für uns unabhängige Verleger. Und haben es dann über die Stiftung eben auch geschafft, dass wir den Deutschen Buchhandlungspreis einrichten konnten beim Kulturstaatsministerin damals, bei der Frau Grütters, und den Deutschen Verlagspreis für unabhängige Verlage, mit dem wir eben dann letztes Jahr mit dem Spitzenpreis ausgezeichnet worden sind, der Verlag. Gott sei Dank, das ist eine große Ehre gewesen. Nein,
das
ist einfach großartig gewesen für uns und eine Anerkennung unserer Arbeit,
die
man sonst, finde ich, hier vor Ort so nicht unbedingt findet, was den Kulturbereich in Heidelberg angeht. Das ist ja gerade sozusagen für mich, vielleicht für dich auch, der große Mangel. Also dieses mangelnde Zusammen und dass es keine sozusagen Lobby für uns gibt, eigentlich immer nur für kleine Teile im Gemeinderat.
Mhm.
Wenn ich zurückschaue eben, das rechne ich mir immer noch hoch an, als ich da 10 Jahre im Gemeinderat saß, 84 bis 94 und im Bezirksbeirat, habe ich diesen Gemeinderat in Heidelberg eben zum ersten Mal mit der Begrifflichkeit Alternativkultur belästigt. Die wussten alle nicht, was das ist. Ja. Und habe mit den anderen zusammen, hatten wir eine Mehrheit durchgesetzt, dass wir dann in den Haushalt 300.000 D-Mark stellen konnten zur Förderung von alternativer Kultur in Heidelberg. Ja, das war ja nicht gewollt.
Hm.
Das wurde bekämpft von den Konservativen sowieso. Ja.
Hm.
Daraus sind unglaublich viele Initiativen entstanden, die dann gefördert werden konnten, die jetzt alle auch ihren 40. Geburtstag feiern.
Ja,
weil das wichtige Jahr war. 84 sind wir da eingezogen, konnten die Kulturpolitik komplett verändern. Es ging nicht mehr nur um elitäre Kultur, Theater, Festivals und. Und die haben ja bis heute noch ihre große Lobby.
Ja.
Schau dir doch an, wie viele Fördersummen da reingehen.
Ja, das ist
ist gigantisch.
Irrsinn. Also
wir müssen alles, du auch, wir müssen alles selber organisieren, selber bezahlen. Wir kriegen keine Fördermittel. Wir müssen wirtschaftlich denken. Ja? Ein Autor bekommt praktisch, weil wir nochmal vom Buch reden, auch von Gedichtbänden oder von anderen, ein Autor bekommt bei uns, Gott sei Dank, 10% vom Nettoverkaufspreis seines Buches. Ja?
Mhm.
Da liegen wir immer von vornherein. Wir haben von vornherein, was die Übersetzerinnen und Übersetzer angeht, immer sozusagen fair bezahlt.
Mhm.
Ja? Und das ist eine wichtige Geschichte, was die Förderung von uns allen angeht, dass wir immer darum kämpfen müssen, dass wir ein bisschen was bekommen. Es gibt keine strukturelle Förderung.
Mhm. Ich möchte darauf auch gern weiter eingehen. Ich wollte nur einmal kurz, weil Philipp vorhin was von Eigenverlag sagte,
ja,
nur dass wir das nochmal, ich denke, das ist vielen mir auch nicht wirklich ein Begriff, zumindest ein Begriff, ja, was das genau bedeutet.
Ah, okay.
Gründe ich dann einen Verlag? Wie funktioniert das? Nur im Vergleich zu der Verlagsarbeit, die du eben machst, Manfred. Oder wenn du sagst, im zweiten Schritt hat man vielleicht einen Verlag gefunden zur Zusammenarbeit. Was bedeutet denn Eigenverlag?
Eigenverlag bedeutet eben, sich um alles selber zu kümmern. Angefangen vom Schreiben, übers Lektorat, über den Satz und das Layout, dann eben auch zu drucken, also eine Druckerei zu finden und dann, je nachdem, wie hoch die Auflage ist, dann das halbe Wohnzimmer halt vollstehen zu haben mit irgendwelchen Büchern, wo natürlich niemand wirklich groß Interesse daran hat, weil auch das Vertreiben eine unglaubliche Arbeit ist.
Das ist eine wichtige Sache.
Und für uns, ich spreche da jetzt für mein Kollektiv, Verschwende deine Lyrik, war es einfach der leichteste Weg, mit der meisten Freiheit, eine Edition von Gedichtbänden, das waren 5 Stück, erstmal im Eigenverlag rauszubringen, wo wir dann auch selber bestimmen konnten, okay, welches Papier nehmen wir, welche Auflage haben wir, wie gestalten wir es und dann eben mit der entsprechenden Grafikerin zusammenzuarbeiten. Und dann hat man aber natürlich auch das Problem, dass man erstmal finanziell in Vorleistung gehen muss, um das alles zu bezahlen, was einem natürlich ein Verlag auch abnehmen würde in dem Fall. Es ist also schon auch ein Risikospiel, wenn man natürlich weiß, es gibt ein Interesse an diesen Büchern und das ist nicht einfach nur der Traum einer jeden Schriftstellerin, eines jeden Schriftstellers, mal was herauszubringen, weil dann würde ich eher jemandem empfehlen, vielleicht ein E-Book zu machen, zu sagen, das irgendwo anzubieten, das geht auch inzwischen im Eigenverlag, aber es gibt ja einfach viele bibliophile Menschen, die ein großes Interesse an einem schönen Buch oder an einem schönen Heft haben und ich glaube, das stirbt auch nicht aus und deswegen ist es dann manchmal auch eine Option zu sagen, in der kleineren Auflage gehe ich in einen Eigenverlag, bevor man dann sich vielleicht mit einem Verlag noch rumstreiten muss, wie dick das Papier sein darf, weil das natürlich auch alles kalkuliert werden muss.
Aber genau darauf wollte ich hinaus, zu zeigen, welche Arbeit macht man. Es ist eben, ich sage jetzt mal nicht à la Shakespeare, ich sitze in meiner schönen Kammer und schreibe Lyrik, sondern genau das alles ist, ich sag mal vielleicht das Unromantische an der Arbeit, wie du sagst, das Papier aussuchen und. Es ist finanziell, es ist organisatorisch, es ist ein Management. Das heißt, wir haben hier vielleicht ein bisschen Kreativität versus Organisation, Management. Und das gehört dann nämlich auch mit dazu.
Ja, und so blöd es halt ist, weil wir es ja alle nicht unbedingt wahrscheinlich wollen, du musst auch unternehmerisches Denken einbringen. Ja, du kannst nicht nur kreativ sein, sondern du musst, so wie du ja auch und wir auch, du musst es ja dann umsetzen. Und Eigenverlag hat halt, sagen wir, den einen Vorteil, dass du wirklich, wie du es beschreibst, du kannst selbstständig alles bestimmen. Du kannst, so wie ihr könnt sozusagen nach euren Veranstaltungen Direktverkauf machen. Ihr müsst nicht eine Buchhandlung dazwischen schieben, weil wenn du dann in den Verlag eben kommst, dann hast du diese Freiheit, so wie du es beschreibst. Bei uns hat man es auch, wir reden immer, die können alle mitbestimmen, aber im Endeffekt entscheiden dann wir, aber wir besprechen alles immer mit unseren Autorinnen und Autoren, was wir da machen, gerade was Gestaltung oder die ganzen Fragen, die du angesprochen hast. Aber ich zeige einfach mal nur noch mal auf, weil unternehmerisches Denken halt auch dazu gehört, wie bei dir, so auch bei mir, weil wenn ich ein Buch verlege, als Verleger, weil ich mich dafür entschieden habe, weil das für mich die tollste Arbeit ist, die ich mir vorstellen kann, mit wem ich da zusammen bin, und das wird ja auch immer vergessen, weil nach draußen hat nach wie vor auch ein Verleger eben ein Bild in der deutschen Gesellschaft, dass der gut verdient. Ja, weil sie halt die großen Verlage sehen, die auf der Bestsellerliste überall stehen. Die verdienen natürlich gigantisch. Ja. Ein schönes Bild, um nochmal Frankreich zu erwähnen, wenn du in Frankreich Verleger bist, egal kleiner oder mittler oder ein großer, hast du einen wirklich tollen gesellschaftlichen Status. Du bist jemand, als Verleger, der sich mit Kultur und Literatur beschäftigt, da stehst du dann auf so Rankings vielleicht auf Platz 4 oder 3 in Frankreich. In Deutschland tauchst du gar nicht auf. Deutschland ist völlig desinteressiert an Verlagsleuten oder Schriftstellern. Die tauchen nicht auf. Die tauchen halt auf, wenn sie große Preise bekommen. Dann kriegst du mediale Aufmerksamkeit, weil die Großen das alles dominieren. Mhm. Und wenn du aber, du machst ja praktisch wie wir, du machst ja genau diese Arbeit, die ein großer Verlag auch macht, mhm. die musst du ja auch machen. Mhm. Ich mache Lektorat, ich mache Korrektorat. Die großen Verlage machen ja inzwischen schon gar kein Korrektorat mehr. Du musst dir mal die Bücher anschauen, wie viele Fehler da drin sind. Ja. So, wir lesen Korrektur 3-4 Mal. Das ist alles unsere Zeit und unser Geld. Ja, wir haben einen Vertrieb, weil wir von vornherein gesagt haben, mit unseren ersten 2-3 kleinen Büchlein, da sind wir auch sofort 1978 auf der Buchmesse mit 2 kleinen Gedichtbänden, ja. Und haben aber immer gesagt, wenn wir eben aus dieser Falle herauskommen wollen, die ja auch bei vielen unabhängigen Verlagen es damals noch so war, ihr müsst einfach nochmal zurückdenken, es gab bis 1968 keine unabhängigen Buchhandlung. Jörg Burkhardt hier in Heidelberg, die Buchhandlung am Marstall war der erste linke Buchhändler in Deutschland. Und die großen Buchhandlungen, auch die unabhängigen Buchhandlungen, ja, haben nichts von den unabhängigen Verlagen, die es damals schon gab, ins Sortiment genommen.
Zu gefährlich.
Zu gefährlich, richtig, ja. Und eben links und terroristisch und was weiß denn ich. Und das war eben auch eine kluge in ihrem Buch, die uns auch nochmal klar gemacht hat, die bürgerliche Öffentlichkeit ist gegen uns. Mhm. So hieß es halt früher, bürgerliche Öffentlichkeit. Mhm. Und ihr müsst eure Sachen selbst gründen. Daraus ist eben aus diesen Ideen, als das entstand, dass wir wirklich unsere Sachen selber gegründet haben. Es gab dann 2 große Buchvertriebe, die Sofa und Prolit, ja, die dann für die linken Verlage die Bücher vertrieben haben, also dann in die linken Buchhandlungen gebracht haben oder dann hat sich der bürgerliche Buchhandlung geöffnet. So. Und das ist uns aber von Anfang an wichtig gewesen, wenn wir für unsere Autoren und Autorinnen was tun wollen und müssen, dann müssen die in den Buchhandlungen stehen. Ja. So, und das ist bis heute so. Aber die Rechnung kann man ruhig auch mal hier vormachen, damit es auch die Menschen draußen wissen. Die Buchhandlung, wenn sie bei mir ein Buch bestellt, bekommt 40% Rabatt. Ja, so. Dann haben wir 10% Autorinnen, Autorenhonorar, so, dann sind es 50%. Der Vertrieb, also mein Vertrieb, bekommt zwischen 10% und 12%. Mhm. Ja, dann sind wir bei 60%. Dann haben wir noch Werbung und alles. Und im Endeffekt hast du praktisch bei den 30%, musst du die ganzen Produktionskosten einrechnen, die Übersetzungskosten, weil wir machen ja unglaublich viele Übersetzungen, ja. Dein Personal, Werbung, pipapo. Ja, daraus, das, was du dann, daraus müssen wir das finanzieren. Ja. Und deswegen ist das auch zurzeit jetzt die große Krise auch, gerade bei unabhängigen Verlagen. Viele haben jetzt letztes Jahr schon zugemacht, weil es nach wie vor nicht diese strukturelle Förderung gibt im Kulturbereich. Und wir haben vor ein paar Jahren eine sogenannte Düsseldorfer Erklärung verabschiedet, wo wir eben auch sagen, die Arbeit, wie du sie ja auch beschrieben hast, auch die du machst, ja, als Selbstverlag oder Eigenverlag oder sowas, das ist ein wichtiger kultureller Beitrag, das ist eine künstlerische Arbeit. Ja. Wir lesen, wir korrigieren, wir schreiben, wir gestalten, wir sind mutig, wir machen Erstveröffentlichungen, geht alles auf unser Risiko, ja. Und die anderen kriegen halt, weil sie ein Theater machen oder weil sie praktisch die Elitekultur bedienen, die gigantischen Honorare, die Intendantenhonorare. Das wird ja alles subventioniert. Ich meine, ja, ja. Wenn man überlegt, was dann ein Theater als Eigenanteil erwirtschaftet, sind vielleicht manchmal 20% oder
ja, ja.
Verstehst du? Und alles ja, ja. andere zahlen wir.
Ja, ja.
Ja. Und das ist diese große Ungerechtigkeit, auch hier in Heidelberg im Kulturbereich, dass wir es bisher nicht geschafft haben zusammen, dass wir so eine starke Lobby sind. Ich erinnere nur an 2022, als der Gemeinderat sich als dermaßen kulturfeindlich gezeigt hat, dass es eine Mehrheitsabstimmung darüber gab, dass man dem Kulturamt damals der City of Literature, glaube ich, 200.000 Euro gestrichen hat. Und es nur dem Protest der Autoren, der Verleger und vielen zu verdanken ist, die dann demonstriert haben vor dem Rathaus, was hier eigentlich los ist. Ja. Und es waren alles, war parteienübergreifend. Verstehen Sie? Oder verstehst du? Das ist ja, ja, ja genau das Problem.
Ja.
Dass du da keine Lobby hast oder Menschen hast, die für dich einstehen und sagen, nein, Kultur ist wichtig für diese Stadt, UNESCO City ist wichtig für diese Stadt, Literaturfestivals sind wichtig, Slam Poetry, Kunst ist wichtig, alles, was aus der unabhängigen oder subkulturellen Szene kommt oder entstehen kann und muss, sich erneuern muss, ist wichtig. Dafür brauchen wir aber auch Geld, dass diese Menschen auch davon leben können.
Mhm.
Und diese Lobby haben wir hier nicht.
Man muss einfach immer wieder auf sich aufmerksam machen. Dann gibt es natürlich auch immer wieder einzelne Möglichkeiten, gefördert zu werden. Aber es stimmt schon, dass es sehr seltsam ist, keine strukturelle Förderung zu haben in einem Land, wo der Buchdruck erfunden wurde.
Ja.
Und ja, es ist sehr, sehr einfach, glaube ich, durch die Subvention der Hochkultur also angesprochen zu werden, als Rezipient oder Rezipientin ins Theater oder sowas zu gehen. Und deswegen ist es eine noch größere Aufgabe und Herausforderung, auf Subkultur aufmerksam zu machen und wie viel Begeisterndes es da zu entdecken gibt und wie viel Schönes, von dem man vielleicht gar noch nicht weiß, dass es das gibt.
Ja, die Chancen muss man doch haben. Ja. Das muss man doch machen dürfen, ja. Und dafür brauchst du eben auch sozusagen, und davon profitieren wir ja auch alle in der Stadt, würden wir profitieren, wenn wir da viel offener wären auch. Und gleichzeitig ist es ja nicht nur die Stadt, sondern wenn du das Land Baden-Württemberg anschaust, da steht eben auch die elitäre Hochkultur im Vordergrund der Förderung. Ja? Oder dann gibt es noch ein bisschen Innovationsförderung oder. Aber es ist überall und wie du auch schon gesagt hast, wir sind immer stolz oder in jeder Sonntagsrede auch, dass wir das Land der Dichter und Denker sind oder seien. Das ist eine glatte Lüge, weil es bricht immer nur alle 4 oder 5 Jahre bei Wahlkämpfen auf, weil da schmückt man sich unheimlich gern.
Mit der Hochkultur.
Also als ich noch die Literaturtage gemacht habe, da hast du immer gemerkt, alle 4 oder 5 Jahre, wenn Wahlen waren, waren dann bei der Eröffnungsveranstaltung statt 3 Stadträtinnen, da waren dann 15 oder 20 da. Oder dann kam auch der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin zur Eröffnungsrede oder selbst eine Ministerin aus Stuttgart oder so. Das war immer dann, wenn Wahljahre sind. Da wird Kultur wichtig. Und das ist auch sozusagen für mich dieses große Problem, dass wir so deutlich auch, uns das auch so deutlich vermittelt wird, auch hier in der Stadt, dass wir sozusagen keine Stimmen bringen. Kultur bringt der Politik bei Wahlen keine Stimmen. Deswegen sind wir sozusagen vernachlässigbar.
Ja? Seht ihr da auch einen Vergleich mit anderen, also wie ist es im Vergleich mit anderen Städten? Philipp, du bist ja teilweise auch in Berlin. Manfred, du hast vorhin gesagt, man wollte weg nach Berlin, nach Hamburg. Wie gibt es da Unterschiede?
Es gibt sehr große Unterschiede, gerade was, wenn du jetzt im Verlagsbereich guckst, gibt es in Berlin eigene Verlagspreise. Es gibt in Baden-Württemberg auch einen Verlagspreis, den ich Gott sei Dank durch eine glückliche Konstellation, weil meine Tanzstundenabschlusspartnerin aus Friedrichshafen ist dann Kulturministerin in Stuttgart geworden, Mitte der 90er Jahre. Und da habe ich die Idee vorgetragen, dass es vielleicht auch einen Verlagspreis für einen unabhängigen Verlag gibt. Und seither gibt es den, weil die dann da sehr offen dafür weil es kommt, hängt dann viel, das weißt du auch von persönlichen Beziehungen.
Vom Netzwerk,
ab. Das, sowas wirkt dann die Schulzeit dann doch noch nach und bringt was Positives, die Tanzstunde. Es ist sozusagen in Hamburg auch oder in der Kulturministerkonferenz gibt es die großen Unterschiede. Wer sich sozusagen unserer angenommen hat, der unabhängigen Verlags- oder Literaturszene, da gibt es Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, die wahnsinnig viel tun. Ja, die Stiftung, die Kulturstiftung Hamburg, der Kultursenator, der hätte eigentlich, bevor Frau Roth, der war erst so im Gespräch als Kulturstaatsminister, dann ist es die Frau Roth, weil die Grünen dann das Ressort bekommen haben, geworden. Die tun alle was. Die geben dir auch das Gefühl, dass sie dich ernst nehmen.
Sie geben dir das Gefühl und ist da aber auch was dahinter?
Es ist auch was dahinter und es hängt immer von den Personen ab, ob sie sozusagen auch hier im Gemeinderat ein offenes Ohr haben, ob sie Kultur wichtig nehmen und ob sie eine Kontinuität entwickeln. Und es begreifen eben viele nicht, weil sie eben Politiker sind und Politikerinnen, weil sie nur in diesen 4-5-Jahres-Rhythmen denken. Aber wir brauchen Kontinuität. Sonst wird es uns ja gar nicht mehr geben, wenn wir nicht sozusagen das machen, würden, weil wir wissen oder es ja auch wollen, dass wir diese Kontinuität haben wollen, ja. weil ja unsere Arbeit uns Spaß macht und wir wollen sie weiterentwickeln und wir wollen sie internationalisieren und wir wollen noch viel mehr machen. Alles aber auf unsere eigene Kosten, weil das nicht wichtig genommen wird. Mhm. Ne?
Und die Frage ist ja auch so ein bisschen, ob man sich konstant kulturelle Freiräume immer wieder erkämpfen muss oder ob man irgendwann auch mal in offene Arme läuft und jemand sagt, ja, fantastisch, was ihr da macht. Kann das irgendwie dauerhaft über Jahre funktionieren? Ich finde es ganz schwierig, jetzt eine Stadt wie Heidelberg mit 160.000 Einwohnern mit einer Stadt wie Berlin mit 3,5 Millionen zu vergleichen. Mhm. Aber natürlich, wenn man den Hauptstadtkulturfonds irgendwie sieht, es gibt natürlich auch Förderungen in Heidelberg. Ich glaube, das kulturelle Angebot ist natürlich einfach gigantisch in Berlin. Ja. Ja. Und da habe ich dann im direkten Vergleich schon immer auch ein bisschen Tränchen im Auge, wenn ich in Heidelberg dann sehe, wie die Subkultur nach und nach schon immer wieder verarmt und diese ganzen tollen Initiative und Projekte nach so ein paar Jahren wieder auslaufen, wenn, wie sag ich mal, eine Zwischennutzung von irgendeinem Raum einfach nicht mehr weiter funktioniert. Ja. Und ich hatte das irgendwie letztens, ich glaube, es war Mitte Januar oder sowas, ich wollte an einem Samstagabend tanzen gehen und es gab genau eine oder zwei Veranstaltungen. Und das fand ich dann extrem traurig. So viele junge Menschen in Heidelberg, so viele Studentinnen und Studenten, die, glaube ich, Lust auf dieses Programm hätten. Ja. Aber wenn es einfach immer wieder schwer gemacht wird, das überhaupt umzusetzen. Ich werfe nur das Wort Paradoxon einmal kurz in den Raum, was eine super Initiative war mit einer Zwischennutzung in einem Raum. Und dann wird es manchmal schwieriger, als es eigentlich sein müsste, weil sich die Stadt Heidelberg vielleicht nicht allein auf ihre großartige Hochkultur konzentrieren sollte, sondern vielleicht auch die Chancen sehen und auch wertschätzen sollte, die es in der Subkultur gibt. Zum Beispiel das Metropolink-Festival, was großartig ist und viele andere Initiativen.
Die werden dann auch gefördert.
Ja. Mussten aber auch lange genug
richtig,
dafür kämpfen.
Das ist es. Dass man praktisch, sagen wir, diese Stadtmöglichkeiten nicht nutzt und es
überleben
nicht erkennt.
Nur die Starken, die lang genug dranbleiben.
Du musst dir nur vorstellen.
Und die sich auch andere Mittel natürlich noch organisieren, neben den städtischen Mitteln.
Gut. Aber du musst dir nur vorstellen, sagen mal, wie lange es gedauert hat, bis jetzt Hip-Hop hier anerkannt wird. Ja. Verstehst du? Ich habe, weil ich da im Gemeinderat war und dann mit Montpellier war ich auch verbandelt, dann musste ich da auch immer hinreisen. Und dann habe ich die Hip-Hopper mitgenommen da nach Montpellier. Weißt du, es hat kein Schwein interessiert. Mhm. Die wussten gar nicht im Rathaus, was ist eigentlich Hip-Hop oder dass das Kultur ist oder so. Mhm. Und das meine ich, daran fehlt es, dass wir da eine stabile Kontinuität hätten. Und ich habe eben bei der Eröffnung immer von den Literaturtagen, habe ich immer bei meiner Eröffnungsrede den Unterschied einfach so dargestellt, dass eben die anderen, sprich die Hochkultur, die hat den roten Teppich, wo sich alle gerne zeigen. Aha. Ja, wir haben nur das blaue Band der Poesie. Ja, und das ist bis heute so. Und du siehst auch hier vor Ort, also egal welcher Sportler dann zum Beispiel, das ist für mich immer ein schönes Beispiel, ob der jetzt einen 5. oder 10. oder eine Bronze, ja, wenn es hochkommt, wird er auch gleich im Rathaus empfangen oder so. Ja, es wird wichtig genommen. Also wir nicht, obwohl den Spitzenpreis des Deutschen Verlagspreises bekommen haben. Da haben wir einen freundlichen Brief vom, Gott sei Dank, vom damaligen Kulturbürgermeister Eriksson noch bekommen. Aber ansonsten ist da Ruhe. Mhm. Verstehst du, das ist wie bei euch. Das ist so. Also man hat nicht das Gefühl, dass man wertgeschätzt wird. Und ich kann es für uns sagen, also das ist jetzt keine Übertreibung, aber dass wir, sagen wir mal, weltweit über unsere Autoren wertgeschätzter sind und der Verlag wertgeschätzter ist wie vor Ort. Das kann ich schon so deutlich sagen. Mhm. Weil sonst würden wir hier mit euch auch zusammen oder alle die ganze Kulturszene nochmal eine ganz andere Rolle spielen. Und es geht ja praktisch, wir schenken ja der Stadt was eigentlich.
Habt ihr da auch den Eindruck, dass wir haben jetzt seit 10 Jahren UNESCO City of Literature, dass sich dadurch was verändert durch den Titel für die lokalen Akteure? Ich meine, ja, da geht es auch viel um eine Hochkultur, aber dass es mit auf den Bereich auswirkt, auf die Subkulturen und könnt ihr profitieren als lokale Akteure?
Also ich persönlich habe schon davon profitiert, weil dieses Netzwerk dann neue Möglichkeiten bringt, wie dann zum ersten Mal Artist in Residence zu sein.
Mhm. Ich, das warst du in Barcelona.
War in Barcelona für 3 Wochen in so einem Austauschprogramm. Auch Yannick Garcia war im September auch für 3 Wochen in Heidelberg. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Heidelberger Autorinnen und Autoren. Wir sind ja so eine Vereinigung, die sich auch immer wieder trifft, ob jetzt vor Ort oder dann auch online während der Pandemie viel. Und wir uns natürlich untereinander absprechen, was für Möglichkeiten es in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt als UNESCO City of Literature gibt. Und trotzdem gibt es da auch sehr hitzige Debatten immer wieder, wenn man die Fördersummen zum Beispiel vom Literaturherbst dann mit den Fördersummen von Philit vergleicht, dann sind das auch wieder Welten, die sich da gegenüberstehen. Und die Heidelberger AutorInnen kämpfen natürlich auch dafür, eine gewisse Sichtbarkeit in der Stadt zu haben, wenn es auf dem Philit dann doch eher um internationale Gäste geht, was natürlich auch schön ist, weil das eine internationale Stadt ist, in der wir leben. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, die Menschen, die hier leben und hier schreiben, auch dementsprechend zu fördern und sichtbar zu machen.
Ja.
Ja, also ich war ja in dem Komitee für die Bewerbung. Und das war ja Frank Zumbruch damals, der da für Kreativwirtschaft zuständig war. Und ich, wir haben eigentlich sozusagen den damaligen Kulturbürgermeister zum Jagen getragen, da wir gesagt haben, warum wollen wir uns nicht als UNESCO-Literaturstadt bewerben?
Ja.
Weil wir haben so viel hier in der Stadt, ja, und seit Jahren und Jahrzehnten und die ganze Geschichte und Pipapo und mit dem Wunderhorn. Und wer hier, da empfehle ich immer wieder um Muselmeiers literarische Stadtführung, auch als Buch bei uns. Als wir das Buch, als die erste Auflage, die hat umfasste 160 Seiten und jetzt die letzte Auflage umfasst 460 Seiten. Die komplette Literatur- und Kulturgeschichte Heidelbergs. Gigantisch.
Also das ist großartig.
Es gibt keine andere Stadt, die diese Geschichte hat. Das wirkt sich aber nicht so aus, wie wir jetzt die ganze Zeit diskutieren, dass man das Bewusstsein hier hätte.
Ja.
Und als Frank und ich eben das dann initiiert haben und dann dieses Komitee gebildet haben, weil wir der Meinung waren, wir müssen uns da bewerben, weil wir so überzeugt waren als kreative Menschen. Und dann sind wir es geworden. So. Und jetzt war ja die Frage, jetzt ist es 10 Jahre. Ich bin froh, dass wir es geworden sind. Aber es ist nach wie vor ein großer Mangel in der Öffentlichkeit, finde ich. Es ist nach wie vor nicht der Stadt gelungen, dass sie das Amt zum Beispiel mit genügend Geld ausstattet. Es ist nie gelungen, obwohl ich 10 Jahre dafür auch immer seither gekämpft habe, dass die Stadt endlich, du hast von Sichtbarkeit und Sichtbarkeit machen gesprochen, das ist das größte Problem für mich, dass die Stadt endlich sich zum Beispiel mit einem Stand auf der Frankfurter Buchmesse macht, dass sie die Stadt, Literaturstadt Heidelberg dort präsentiert, in einer Weltöffentlichkeit.
Ja.
Dafür gibt es kein Geld, dafür haben sie dann... Es gibt viele Ausreden, leider. Es ist nach wie vor auch nicht gelungen, und es hängt schon auch damit zusammen, weil man sich darauf auch von der Stadtspitze, egal wer, immer darauf kapriziert hat. Und das könnt ihr jetzt auch alle am Bahnhof oder überall nachlesen, dass wir eine Wissenschaftsstadt sind.
Ja.
Diese Lobby hat sich durchgesetzt. Die Lobby von uns als Literaturmenschen hat sich bis heute nicht durchgesetzt. Andere Städte machen das, dass sie dann sehen, UNESCO City of sowieso.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Wir nicht. Warum nicht? Warum ist das nicht möglich? Mhm. Ist eine einfache Frage.
Mhm.
Interessiert niemanden.
Mhm.
Ja? Andere machen das aus Werbekampf. Natürlich, weil die stolz sind, dass man eine Literaturstadt ist. Wenn ich jetzt sehe, dass Bremen jetzt also die zweite Literaturstadt in Deutschland geworden ist, wie die das gefeiert haben, das glaubt ihr gar nicht. Ja? Das war toll. Als wir es geworden sind, wir haben einen Dankesbrief als Komitee bekommen. In Mannheim hat der Oberbürgermeister, als die eben UNESCO City of Music geworden sind, hat der Oberbürgermeister ein großes Fest mit den Beteiligten gemacht.
Ja.
Ich möchte da nur über diesen Stellenwert nochmal das beschreiben, über Einzelbeispiele.
Du veranschaulichst,
Ich bin nicht negativ. Ne? Ich bin ein total positiver Mensch, das seht ihr ja. Und ich kämpfe dafür mein Leben lang. Aber wenn du dann damit konfrontiert wirst, nochmal, wie du sagst, mit der Sichtbarmachung, mit der Wahrnehmung deiner Arbeit, mit dem, was du da an ehrenamtlicher Arbeit investierst für diese Stadt, ja, das ist wahnsinnig viel. Viele von uns, wie du es ja auch beschreibst, oder die Autoren jetzt, die sich zusammengefunden haben, die wollen ja alle was für diese Stadt tun. Und dann siehst du einfach, dass gar nicht eigentlich die Mittel da bereitgestellt werden müssten, die wir bräuchten, um wirklich daran weiterzuarbeiten. Und das, ich hatte eine Buchreihe vorgeschlagen, praktisch mit allen Literaturstädten dieser Welt. Das wäre eine Initiative aus Heidelberg gewesen. Verstehst? Ja. Versteht ihr? Das ist genau der Punkt.
Ja, man könnte da ganz schön eigentlich ansetzen, also eben über dieses Weltweite zu sagen, wieso hat man nicht wie die Frankfurter Buchmesse immer auch ein Gastland oder eine Gastautorin, Gastautor aus irgendeiner UNESCO-Literaturstadt jedes Jahr hier, könnte darüber dann eben auch Veranstaltungen machen.
Und ist was das ich Netzwerk mich auch frage, noch weiter nutzen, um
genau,
zu netzwerken.
Und was ich mich auch frage, ist, wie viele junge Menschen in Heidelberg wissen, dass Heidelberg eine UNESCO-Literaturstadt ist? Da müsste man mal
nicht
eine Umfrage machen.
Nicht nur junge,
vielleicht auch ältere Menschen nicht, aber es geht ja eben auch dann um Nachwuchsförderung. Wo sind unsere jungen Autorinnen und Autoren? Wie kann man die sichtbar machen? Wie kann man da herausfinden, wer schreibt eigentlich? Oder sind das dann genau die, die sagen, ich muss hier auf jeden Fall raus, ich will in eine größere Stadt, denn genau da werde ich sichtbar. Genau da kann ich was erreichen.
Ein Abteil vielleicht in der Uni sogar machen, kreatives Schreiben oder
sowas. Oder damit mal an eine Schule gehen oder auch mal zu sagen, die Schülerinnen und Schüler nehmen teil an so einem literarischen Spaziergang, erfahren etwas über ihre Stadt. Aber vielleicht ist es ja auch ein Grundproblem von Heidelberg, dass die Stadt einfach zu viel hat, auf das sie stolz sein kann und deswegen viele Sachen immer wieder vergisst und vernachlässigt.
Ja, und du hast ja auch also ein bisschen wurde ja schon gemacht, dass ja gerade aus Granada, die ja sehr eng mit Heidelberg zusammenarbeiten oder dann bei den Literaturtagen dann auch da sind, Dichterinnen und Dichter und sowas. Also da gibt es schon so ein bisschen Austausch.
Bei den Literaturtagen ist das auf jeden Fall sichtbar.
Ja, und auch vorher schon. Und dann auch, oder ganz in der frühen Phase auch, der Literaturstadt Heidelberg, das dann so ein Austausch mit Prag und so. Also da gibt es Projekte, aber halt zu wenige, finde ich, nach wie vor. Und zu wenige, die eben gerade in unserem Bereich, im literarischen Bereich, wo man viel mehr machen könnte, auch als Austausch, auch vor Ort, wie du das schon sagst, da ist dann das Geld nicht da, ist das Personal nicht da und du wärst wieder auf Ehrenamt. Wir haben alle Ehrenämter, wir machen alle in ehrenamtlichen Sachen, aber unsere Kräfte sind halt auch beschränkt. Und was du ja richtig ansprichst, ist, wir müssen ja Jüngere auch gewinnen, davon überzeugen, dass das Spaß macht, dass das toll ist für die Synapsen und dass Kultur einfach ein Bereich ist, der dir eine wahnsinnig tolle Freiheit gibt und so. Und das ist sicherlich nach wie vor dieser Mangel. Man ist sehr zufrieden hier. Ja, es ist eine sehr reiche Stadt. Das muss man immer mitdenken. Wer wird gefördert? Welche Institutionen, welche Festivals werden von den Großen unterstützt? Meine Literaturtage, als ich es gemacht habe, ich habe nie aus diesem Umfeld auch nur einen einzigen Euro bekommen. Ja, wer mich unterstützt hat, war die Firma Rittersport. Die ein kulturelles Bewusstsein hat, weil die Frau Ritter eben auch ein Museum hat und so, ja. Und Gewerkschaften und so, also einige kleine. Aber sagen wir mal, aus diesem Großen, wie ich gesagt habe, da ist der rote Teppich, ja. Und wir dürfen beide nicht vergessen, und du auch nicht, dass Literatur halt schwierig ist, weil, wenn du in ein Theaterstück gehst, da kannst du hinterher irgendwas erzählen, ja, wie du das, ja. Wenn du in der Ausstellung gehst, siehst du ein Bild und kannst auch erzählen, was Konzerte, klassisch oder Jazz oder was immer, kannst du immer drüber sprechen. Ein Buch musst du aber gelesen haben, wenn du mit mir drüber sprechen willst. Oder du musst ein Gedichtband gelesen haben. Die Zeit musst du dir nehmen, da kannst du nicht sofort, Blau war ja großartig und wie der diese Tuba geblasen hat. Verstehst du?
Das
ist das Problem. Und das müssen wir knacken.
Da sind wir nämlich wieder beim reziproken Mut, also beim reziproken Verhältnis, dass der Leser und der Schreibende Mut brauchen.
Ja.
Weil ich muss mir zutrauen, vielleicht, und ich glaube, da ist oft eine Hürde, traue ich mir zu, Lyrik zu lesen oder fühle ich mich, ich sage jetzt mal platt, fühle ich mich zu doof dafür? Mhm. Kann ich da überhaupt, weiß ich, was der schreibt, weiß ich, was der meint? Anstatt, wie du vorhin gesagt hast, ja. Philipp, anstatt es vielleicht zu fühlen, weil wir dürfen uns alle erlauben, dass wir eine Meinung zu Lyrik haben, ohne zu wissen, wo war Goethe, wo war Schiller, wo war was weiß ich wer, was haben die gemacht in ihrem Leben? Wir dürfen zu diesen Worten eine Meinung und ein Gefühl haben.
Ja, und wenn es irgendwie 80 Millionen Covid-ExpertInnen und 80 Millionen BundestrainerInnen gibt, wieso dann nicht auch 80 Millionen Lyrik-Liebhaber?
Ja, Dinge, das wäre alles möglich, glaube ich auch. Ja. Und aber dazu auch nochmal gleichzeitig einfach, ja, dazu braucht es eben Mittel, dazu braucht es ein Bewusstsein. Gerade eine Stadt mit dieser Tradition, ja, mit Hölderlin und wie sie alle heißen und die alle hier waren und die alle geschrieben haben und die großartigsten Menschen waren und jede Straße, die du hier anguckst, ist mit Geschichte und Literaturgeschichte vollgepackt, ja. Mhm. Mein erschreckendstes Erlebnis war wirklich, als ich nach Heidelberg kam, 67, ins Kurpfälzische Museum zu gehen. Und im Kurpfälzischen Museum, praktisch im hintersten Raum, unter Glas irgendwie, die verstaubten drei Bände von des Knaben Wunderhorn zu sehen. Ja. Mhm. Damit war alles gezeigt, 67, was diese Stadt für eine Idee hat, was Kultur angeht oder so. Gut, das hat sich zum Glück auch jetzt geändert. Ich sehe da schon auch ein anderes Bewusstsein. Aber um nochmal auf die UNESCO City of Literature zurückzukommen. Es muss noch mehr ins Bewusstsein hier eindringen, wie du sagst. Wir müssen noch mehr Programme entwickeln, dass wir das an die jüngeren Menschen auch heranführen, wie wichtig das für eine Stadt ist, dass es eine Literaturstadt ist. Wir sind eben nicht eine Musikstadt geworden, sondern wir sind eine Literaturstadt geworden, weil wir diese Tradition halt seit Jahrhunderten pflegen und auch weiter pflegen müssen und auch innovativ denken und weiter da machen. Aber da müssen Mittel her und wir brauchen eine größere Lobby. Das ist eine ganz einfache Geschichte, die uns dabei unterstützen. Ja? Mhm. Und vielleicht ist es jetzt auch ein Anlass, diese 10 Jahre UNESCO City of Literature, dass wir uns alle da nochmal richtig fett, in deiner Sprache, fett habe ich jetzt auch und so, ja.
Ich glaube, es ist das Jugendwort 2024.
Ja,
wirklich? Das neue Jugendwort habe ich noch nicht gelernt, was da gewählt worden ist.
Ja,
haben wir es nicht gemerkt. Also, dass wir da richtig uns fett reinlegen und nochmal organisieren und miteinander was eben durchziehen, dass die auch an uns nicht mehr vorbeikommen und dass sie nicht immer nach draußen nur stolz sind, dass sie Literaturstadt sind und alle anderen Städte. Das ist schon gut, was hier auch das Team um Frau Dr. Edel macht, dass sie natürlich, sagen wir, weltweit in diesem ganzen Literaturnetzwerk sozusagen einen sehr guten Namen haben, weil sie natürlich auch hier viele Projekte entwickelt haben. So dieses Stipendium, dann auch, was so Schreibgeschichten angeht und. Und da wird es noch mehr geben. Und es wird auch, was Lyrik angeht, wird es da am 20. März zum Tag der Poesie. Das ist ja auch nochmal was Schönes. Das hat letztes Jahr nicht stattgefunden, weil wir das in der Region ja auch immer besprochen haben, weil es da ja auch immer so Lyrik-Sitzungen mit den anderen Kulturamtleitern oder Leiterinnen gibt. Was man für den Tag der Poesie immer machen kann. Mhm. Ne?
Ich muss aber erwähnen, dass es der 21. März ist.
Es ist der 21. März. Es ist schade, dass es der 21. März ist, weil der 20. März ist Hölderlins Geburtstag. Also für mich wäre...
Aber für dieses Jahr haben wir 3 Daten, weil 21. März Tag der Poesie, 20. hat Hölderlin Geburtstag und dieses Jahr zum 10-Jährigen ist ja am 19. März...
Richtig, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen.
Wäre doch der perfekte Anlass gewesen, ein kleines Festival zum Beispiel wieder zu machen.
Wir haben es jetzt als perfekten Anlass genommen, mit praktisch 2 Jahren Vorbereitungszeit, als ich die Idee da eingebracht habe, dass wir doch, das wollten wir letztes Jahr schon machen, dann hat es nicht geklappt, dass wir praktisch die Litfaßsäule mit Lyrik bespielen.
Ah, toll.
Und das wird jetzt sein.
Poesie in der Stadt, in die Stadt.
In die Stadt, Poesie in die Stadt. Und da ist eben die Schriftstellerin, die Caroline Kallis. Mhm. Und ich sind dann als Kuratorin und Kurator beauftragt worden und haben 24 Dichterinnen und Dichter ausgewählt. Und das wird dann hoffentlich dann jetzt eben am 19. sichtbar werden, weil das dann 2 Wochen hängen soll.
Sehr schön.
Also da kommt die Lyrik wirklich endlich mal auch.
In die Stadt.
In die Stadt.
Sichtbar, fühlbar und keiner kommt dran vorbei.
Ja.
Und es vor allen Dingen unter uns gesagt, wird es traumhaft sein, weil da hängt er an den Litfaßsäulen teilweise.
Naja.
Ja, ist ja dann auch einfach mal wieder ein Eyecatcher, sich auch Richtig. Mit Sprache auseinanderzusetzen, ja. die anders gesetzt ist als ja. Prosa. Und zu merken, es gibt auch einfach ein anderes Gesamtbild. Ich wollte natürlich jetzt auch nicht unterschlagen, dass es so schöne kleine Projekte gibt wie bei Anruf Poesie.
Ja,
das ist
genau,
ja dann an dem 21. März
oder
auch gerade ein Projekt der Literatur vor Ort heißt das, wo die Literatur in Heidelberg dann an Schulen, an Seniorenheime ja, und sowas ja. gebracht wird. Aber um aufzuzeigen, was zum Beispiel Bremen macht, es hat ein sehr schönes Festival, es heißt ja. Poetry on the Road,
ja.
Was vielleicht dann auch nochmal ein bisschen alternativer ist. Ich bin da jetzt dieses Jahr eingeladen, weil der Fokus eben darauf war, Poetinnen und Poeten aus anderen UNESCO-Literaturstätten einzuladen. Und ich glaube schon, dass es da noch deutlich mehr Möglichkeiten gibt, ein bisschen ja, niedrigschwelliger oder durch andere Zugänge Leute für Literatur zu begeistern, die sich jetzt nicht als Lesefüchse sofort irgendwie vorstellen würden oder sich damit schon Jahre beschäftigen, sondern dass man da vielleicht auch einfach mal reinstolpert oder über ein schön gestaltetes Plakat überhaupt erstmal aufmerksam wird und sich denkt, ach, das könnte doch eigentlich cool werden, da gehe ich mal vorbei, weil die Literatur super schnell Brücken schlagen kann, dann zum Beispiel zum Hip-Hop, zum Rap
ja.
oder zu Musik.
Das ist ja alles vor Ort.
Oder sowas.
Das ist es
und,
doch.
Und man
ja.
diese Möglichkeiten aber halt auch einfach ausspielen muss.
Ist alles
ja.
da.
Ja.
Habt ihr da, außer den Dingen, die ihr jetzt gesagt habt, konkrete Visionen, Vorstellungen für die nächsten Jahre? Dinge, die ihr angeht oder Dinge, die ihr euch auch wünscht? Wobei ich glaube, eure Wünsche kamen schon sehr deutlich raus, falls wir sie nochmal deutlicher machen wollen.
Ja, also ich habe großen Gefallen darin gefunden, nicht nur selber aufzutreten, wie ich das die letzten 15 Jahre immer gemacht habe mit meinen Gedichten, ob jetzt auf Poetry Slams oder auf anderen Veranstaltungen, sondern selber auch ins Kuratieren zu gehen, diese Veranstaltungen dann zu moderieren. Ich habe jetzt am 4. April eine Veranstaltung in der Stadtbücherei im Hilde-Domin-Saal, wo ich mich sehr drauf freue, weil das dann ein Poesieabend wird, ohne den Wettbewerb, den der Poetry Slam normalerweise hat. Ich bin langsam auch ein bisschen müde, die ganze Zeit immer wieder diesen Wettbewerb durchspielen zu müssen. Und ich hoffe, dass große Teile des Publikums das auch sind. Ich könnte mir persönlich sehr, sehr gut vorstellen, nicht nur ein Literaturfestival in Heidelberg zu haben, sondern auch ein Poesiefestival in Heidelberg zu haben. Das fände ich sehr, sehr schön. Gerade weil wir es ja auch von Berlin hatten. Da gibt es dann eben ein Haus für Poesie, was dann sich nochmal anders mit Literatur, mit Lyrik, mit Sprache beschäftigt, als eben den Gesamtbereich der Literatur immer im Blick zu haben. Und ich glaube, dass es sehr schöne so Hybridveranstaltungen geben kann, wo es nicht so anmutet, dass es vielleicht eine Wasserglaslesung ist, wo ich als Zuschauerin oder als Zuschauer nicht sicher bin, ob ich so meinen Donnerstagabend verbringen will, sondern dass es ganz vielleicht ein bisschen lockerer ist, dass es vielleicht noch Drinks dazu gibt oder es gibt auch ein fantastisches Veranstaltungsformat, das heißt Burn After Reading, so ein bisschen Poetry und Party. Es wird zuerst einfach gelesen und dann geht es mit einem DJ oder sowas über in noch ein bisschen Tanzen oder sowas, dass man einfach neue Veranstaltungsformate ausprobiert und schaut, welche Zielgruppen man damit auch erreicht und begeistern kann.
Ja,
ich wollte nochmal zurückschauen, nochmal sagen, dass, sagen wir, was die Schwellengeschichten angeht, dass es ja diese, was ich sehr gut finde, diese Shared Reading inzwischen gibt, was er genau das versucht, was ich eine tolle Arbeit finde.
Für alle, die es nicht wissen, möchtest du...
Shared Reading ist einfach, dass es ausgebildete Coaches gibt, die mit Gruppen arbeiten. Da wird ein Buch vorgegeben, das sie lesen soll. Und dann wird über das Buch, aber in einfacher Sprache auch, gesprochen. Mhm. Also diese Niederschwelligkeit, dass du nicht alles sofort im Diskurs analysieren musst und der hat das und das ist der Schriftsteller, der so arbeitet, sondern dass du die Schwelle da wirklich, dass die ganz offen über ihre Leseerfahrungen sprechen. Und du hast eben jemand Professionelles, der dieser Coach oder die Coaching ist. Und das ist ja sehr erfolgreich. Das ist schon mal so ein Ansatz. Das ist das eine. Das andere ist, was natürlich nach wie vor in Heidelberg fehlt, ist ein Literaturhaus. Und da wisst ihr alle, dass ich da sehr nah dran war mit meinem Literaturhausverein. Und das wurde eben aus politischen Gründen verhindert. Und das war eine Riesenschweinerei, weil da im Hintergrund die größten Sauereien abgelaufen sind mit Leuten, die eben ihre eigene Machtposition hier stabilisieren wollten. Ich finde immer noch, es ist wichtig, das ist ein Irrsinn, dass eine UNESCO-Literaturstadt kein Literaturhaus hat. Ja, selbst Bremen hat eins schon längst. Das ist das eine, was notwendig ist, weil, wie du es ja auch beschrieben hast, da finden ganz andere Diskurse zur Literatur und das ist ein ganz anderer Ort für die Literatur und Poesie statt. Und das baut auf Kontinuität eben auch in der Auseinandersetzung mit Literatur. Das zweite ist, dass ich hoffe, dass wir sozusagen jetzt, wenn das eben auch, ich denke, es wird gut ankommen, eben diese Präsenz Poesie in die Stadt, dass wir das verstetigen können, dass es jedes Jahr stattfinden kann, dass wir da so eine Plakataktion machen. Und das Tolle finde ich jetzt wiederum auch für hier, das hatte ich dann auch den Dichterinnen und Dichtern geschrieben, die wir da ausgewählt haben, wundert euch nicht, wenn dann auf dem Plakat auch das Logo von den Stadtwerken ist. Weil ich finde das nach wie vor sehr bemerkenswert, dass eben die Stadtwerke in Heidelberg total kulturaffin sind und viel Kultur unterstützen und die eben uns jetzt diese Säulen oder was zur Verfügung stellen, diese Werbeflächen. Ja. Das finde ich großartig. So kann es auch gehen. Das hoffe ich, dass es sich sozusagen kontinuierlich weiterentwickelt. Ich hoffe genauso, dass wir praktisch in diesem, was uns angeht, in diesem internationalen Diskurs, in dem wir mit dem Verlag ja seit Jahrzehnten sind, dass wir den auch vor Ort verstärken können, durch vermehrt vielleicht mit Einladung von Autorinnen und Autoren von dort. Mhm. Dafür haben wir kein Geld. Das wäre eben auch so eine Geschichte, wenn man das wichtig nehmen würde. Diese Diskurse, die wir da führen, gerade was Kolonialismus angeht, den haben wir angefangen in den 80er Jahren. Gerade was sozusagen Islamismus anging, haben wir auch in den 80er, 90er Jahren begonnen mit unseren Autoren. Also, dass man das alles auch weiter fortsetzt, sogar mit der jüngeren Generation. Wir haben jetzt zum Beispiel eine tolle Autorin aus Südafrika, die C.A. Davids, die ein tolles Buch geschrieben hat, Hoffnung und Revolution. Also dass wir das fortführen können, auch auf einer breiteren Ebene vor Ort. Und da bin ich eben auch, wie gesagt, ich bin stolz, dass ich mit dem Karlsruher Bahnhof durchgehalten habe, dass das dann mit Frau Weber funktioniert hat. Mit Herrn Sundl konnte es nicht funktionieren, aus politischen Gründen, dass wir den haben. Aber ich bin auch seit 20 Jahren oder vor 20 Jahren gescheitert, weil du sagst Poesiefestival. Da hatte ich ein großes Projekt vorgeschlagen, was schon viel mehr Geld auch bräuchte. Und ich möchte es immer noch machen. Und es heißt eben Heidelberg flaggt Poesie. Sodass du praktisch zwei Wochen lang Heidelberg praktisch zur Stadt der Poesie erklärt wird. Ja. Also ich habe da ein totales, tolles Konzept. Es wurde abgelehnt von Großsponsoren, auch von der Stadt. Was? Da sollen dann Flaggen am Rathaus mit einem Gedicht hängen. Was soll das? Also auf dieser Ebene halt.
Aber gut, es schwärmt dir immer noch vor?
Also ich will es immer noch machen. Ja. Und mein Titel ist geschützt. Heidelberg flaggt Poesie. Ich finde den genial. Weil, ich hatte dann die Fantasie, weißt du, vom Schluss hängt, ja, ein Hölle.
Ich finde es großartig. Ich denke nur immer, auf der Theodor-Heuss-Brücke hängen so viele Flaggen, die dann einmalig nur benutzt werden und dann
da haben sie wechseln. Dafür haben sie Geld. Das Geld habe ich nie während der Literaturtage bekommen, um solche Flaggen. Dafür haben sie Geld. Da hängen sie ganze Brücken. Egal. Also, das fände ich noch ein schönes Projekt auch. Da können wir dran gemeinsam arbeiten und bringen da das alles zusammen.
Ich glaube, ihr werdet nicht müde. Ihr inspiriert euch gegenseitig. Das ist so schön.
Das geht ja nur so.
Ich weiß. Aber es ist trotzdem dann nochmal so live. Ich habe euch beide jetzt hier. Stimmt. Und das mitzuerleben in diesen Momenten, da flackt ja dann bei mir auch noch was auf. Also da sieht man dann halt, wie es brennt. Und mein Schauspieldozent hat immer gesagt, die müssen brennen. Und das ist schön. Und ich glaube, das ist auch was, egal in welchem Bereich der Kultur, so, die müssen brennen. Dann überlebt man so lang und erlebt so viel wie das, was du alles gesagt hast, Manfred. Und schafft diese ganzen Dinge zu überwinden. Auch das, was du gesagt hast, Eigenverlag, dann, wenn man brennt und dranbleibt. Und das ist ja was ganz viel und ihr heute auch sagt. Es ist ein Kampf und es braucht Mut und es ist Freiheit und es geht einher mit Angst und mit Zurückweisung, aber dieses Dranbleiben, weil man dafür brennt.
Ja, ich glaube, man muss eben auch die kleineren Projekte oder die, die nicht ganz so erfolgreich sind, einfach mit genau der gleichen Leidenschaft und Liebe durchziehen, wie dann eben die größeren. Und mal bekommt man ein bisschen weniger und mal dann wieder ganz viel Aufmerksamkeit. Mhm. Man muss das einfach immer weiter spielen, was einem so durch den Kopf geht, was man sich vorstellt und wonach man strebt, wo man hin möchte mit dem eigenen Schaffen. Mhm. Und dafür zu brennen, ist auf jeden Fall der richtige Weg.
Ja, oder ich erinnere nur, was für mich ein ganz tolles Beispiel ist, ist diese Dichterinnengruppe Kamina. Mhm. Weißt du, ganz klein und seit den Anfängen kenne ich die und wie sich das entwickelt hat und wie die jetzt auch publizieren, nicht nur in Zeitschriften, dann macht die eine da ein Gedichtband, die andere dort. Also und das entwickelt sich jetzt auch seit 10, 12, wie viele Jahren irgendwie, wann die angefangen haben. Und die haben auch den langen Atem behalten. Mhm. Ja. Und das möchte ich einfach auch nochmal nach draußen auch sagen. Es geht nicht um ein kurzfristiges Aufblühen und fällt es wieder in sich zusammen, eine kleine Explosion. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht um was Revolutionäres oder so, ne? Sondern es geht eigentlich eher um eine ständige Revolte. Mhm. Weißt du, Revolution ist einfach Bluff von uns weg. Aber eine Revolte, ständig zu revoltieren, ja, für sich selber zu sagen, ja, ich mache da immer weiter und lass mich nicht abhalten. Und es ist für mich und für die Kultur und so. Ja. So. Und die Verbündeten und mit denen. Und mit denen kannst du es ja nur. Wir können es ja auch nur mit, also gerade was die Verlegerei halt angeht, mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die so wunderbar sind in der Kurt-Woll-Stiftung, dass wir jetzt auch in diesen jetzt 24 Jahren so wahnsinnig viel geschafft haben in der Stiftung. Verstehst du, dass diese unabhängigen Verlage jetzt sichtbar sind? Ja. Wir haben es in Leipzig geschafft. Da bespielen wir jetzt quasi, weil eben der damalige Messedirektor, der leider jetzt auch mehr oder weniger gemobbt wurde, der Herr Zille, als ich zu dem im Jahr 2000 gefahren bin und die Stiftung vorgestellt habe, weil wir in Leipzig unseren Sitz haben, gesagt hat, möchtest du nicht sozusagen die unabhängigen Verlage bei dir, jetzt bespielen wir quasi die ganze Halle 5 in Leipzig mit unabhängigen Verlagen. Frankfurt hat uns komplett immer ignoriert. Aber seit Boos da ist, bespielen wir jetzt eben auch zwei, drei Gänge und sind zusammen und haben das Lesezentrum der Unabhängigen. Also das haben wir alles geschafft. Wir haben diesen Katalog, es geht um das Buch. Weil das war in meiner Amtszeit, dass ich halt auch immer, wie wir ja darüber reden, wie werden wir sichtbar? Ja. Es hat niemanden interessiert. Und du hattest kein Informationsmittel. Und die Buchhändler hatten kein Informationsmittel über uns. Wir hatten zwar jeder ein kleines Verlagsprogramm, aber dann habe ich eben diesen Katalog, es geht um das Buch, erfunden. Ja. Habe mich mit der Hochschule da zusammengetan, mit den jungen Menschen, habe gesagt, überlegt mal, was ihr da machen könnt. Und dann haben die vier Konzepte entwickelt. Für eins habe ich mich entschieden. Und jetzt vertreiben wir seit 2005 diesen Katalog in der Auflage für umsonst von 34.000 Exemplaren. Und das ist toll für die unabhängigen Buchhandlungen, das ist toll für euch. Ihr könnt euch über, jetzt sind da über 100 unabhängige Verlage drin, super, die ihr da jedes Jahr findet. Ja? Und wir bekommen es vom Ministerium über die Stiftung gefördert. Also das sind dann alles so Dinge, wie gesagt, die brauchen Zeit. Hm. Ja. Und wenn sie da sind und wenn sie solide sind und wenn du weiter auch wie in der Stiftung, dass wir es dann in der Stiftung geschafft haben, dass wir eben auch da Jüngere wie jetzt, also so meine Nachfolgerinnen und Nachfolger, das sind jetzt ganz jüngere Verlegerinnen und Verleger. Mhm. Ja. Dass sie dabei sind, weil sie das auch wieder Spaß haben. Ja.
Auch die brennen jetzt.
Ja, und die dann auch neue, tolle Ideen für die Stiftung entwickeln. Und das ist es.
Ja, das müssen wir auch schaffen. Lebt ja tatsächlich auch einfach eine Demokratie, immer wieder für Kultur zu kämpfen. Und dann muss man neue, ungewöhnliche Wege gehen. Keine Ahnung, ob der Verlag Wunderhorn inzwischen schon auf TikTok ist.
Nein, das spielen wir nicht. Wir haben uns auch von Twitter verabschiedet, aber wir machen natürlich, und das ist unsere wunderbare Christiane Schröter, die das im Verlag macht, weil du kommst da dran nicht vorbei. Du, wir müssen das machen, eben. Diese Öffentlichkeit brauchen wir. Ja, dass wir eben auf Instagram und Facebook und das bespielen wir. Ja, das müssen wir bespielen, sonst, wie du sagst, wir müssen sichtbar bleiben. Eben gerade auch in der jüngeren Generation. Das ist sehr erfolgreich, was die Christiane da sozusagen bespielt für uns. Und gleichzeitig machen wir aber noch eine gedruckte Vorschau, die wir zweimal im Jahr verschicken an die, die sie haben wollen. Die wir
das ist
auch
doch schön.
Ja, aber es kostet halt wahnsinnig viel Geld. Und da komme ich eben nochmal sagen wir, was ich vorher erwähnt habe, weil eben da Frankreich, was ja immer so als Vorbild in der Politik oder sonst wo in der Kultur auch genommen, das ist wirklich so. Da spielt Kultur nach wie vor eine große gesellschaftliche Rolle. Das spielt sie hier nicht. Und ich beschreibe das immer auch an was ganz Schönem, dass praktisch fast jeder, sagen wir mal, Ministerpräsident in Frankreich oder Staatspräsident oder Minister, die schreiben Bücher. Der eine hat 800 Seiten über die Geschichte der französischen Lyrik geschrieben, der Mitterrand hat geschrieben. Wer hat es bei uns zu was gebracht? Es gibt einen Außenminister, der hieß Fischer, der hat ein Buch über Wie laufe ich Marathon geschrieben. Das ist der große Unterschied. Die schreiben Literatur, hier schreibt man über Sport. Hier ist Sport anerkannter wie Kultur.
Das ist unsere Kultur.
Das ist leider, das auch in der Stadt. Und darum geht's. Und die Franzosen haben eben, als Mitterrand zum Staatspräsidenten gewählt wurde, unter dem Jacques Lang, der Kulturminister wurde, der für mich bis heute ein Vorbild ist, von dem ich viel gelernt habe, der hat sofort ein Kulturprogramm, Förderprogramm geschrieben für Film, für Literatur, für die Verlage. Deswegen stehen die so gut da. Und die haben sich auch immer gegen die Hollywoodisierung der Filmwelt gewendet und gekämpft. Vorbildhaft, nach wie vor, verstehst du? Und hier guck dir die Krise mit der Biennale jetzt an oder guck dir dieses Humboldt-Forum an. Aber wenn du es dann wieder hochrechnest, dafür sind die Milliarden immer da. Mhm. Oder wenn du eine Chipfabrik baust, da sind auf einmal 7 Milliarden da. Aber für die Kultur sind sie dann, für die Hochkultur sind sie nach wie vor da. Die wird nicht sterben, aber für uns sind sie nicht da. An uns wird gekürzt. Auch hier in der Stadt wird ja immer bei den Kleinen gekürzt. Da wird ja nicht beim Theater oder bei den Festivals gekürzt.
Ich würde wahnsinnig gern auch darüber, eigentlich könnten wir mehrere Podcast-Folgen füllen.
Machen wir.
Weil für heute, ich denke, ich muss nicht nochmal wiederholen, wo eure Spillover-Effekte liegen. Ich hoffe und ich bin mir sicher, dass die Zuhörenden nach diesem wirklich sehr reichen Gespräch das auch mitgekriegt haben, wo die vielen kleinen Spillover-Effekte einfach liegen. In eurer Biografie und in eurem Sein und Arbeiten. Ich würde aber euch gerne nochmal fragen, ob ich die Frage, ich sage Spillover, was sagt ihr, ob ihr jetzt was anderes sagen würdet. Das ist eine Premiere, das habe ich noch nie gemacht, aber ich möchte es heute wissen.
Fantastisch, gib mir mein erstes Mal. Ich glaube, ich würde jetzt an dieser Stelle nicht mehr so frech antworten, was geht. Ich glaube, wir haben jetzt sehr gut erörtert, was alles geht oder was alles gehen würde. Du sagst Spillover, ich sage andere Leute begeistern und andere Leute motivieren mitzumachen. Ob das jetzt bei einer Veranstaltung ist oder über einen Podcast oder wie ich zum Beispiel in der Schule zu gehen und mit einer Deutschklasse zu arbeiten, um ja die eigene Faszination, die eigene Leidenschaft auf jemand anderen zu übertragen. Mhm. Und das ist so einfach möglich, wenn das von Mensch zu Mensch passiert. Und ich glaube, dann lassen sich sehr, sehr viele Menschen auch für Kultur und für Literatur begeistern.
Mhm. Ja, ich würde so zusammenfassen, jetzt Spillover Spirit. Ah, ich habe jetzt auch schon so englische Worte. Spirit. Es ist Freiheit, Mut, Kreativität, Revolte und Spaß.
Schön. Schön. Ich möchte das auch sehr gerne so stehen lassen. Mir bleibt zum einen, bevor ich euch danke, ich hoffe, wir sehen uns alle wieder und ich hoffe, wir sehen vielleicht auch viele von den Hörenden am 29. November. Da ist nämlich die offizielle Jubiläumsfeier zum 10-jährigen UNESCO
City of Literature.
Dankeschön. Im Karlstor Bahnhof. Und da kann man bestimmt mit euch auch ins persönliche Gespräch nochmal gehen.
Ja.
Und ich danke euch für dieses wirklich reiche und schöne Gespräch und für euren ganzen Input.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Ich danke auch für die Einladung.